Hello. Dann hallo und herzlich willkommen zur 270. Episode des Podcast Freiburg. Am Sonntagnachmittag nach einem Spiel, das einen emotional vielleicht etwas ratlos zurücklässt. Wir nehmen heute auf nach dem 1:2 gegen VfL Wolfsburg. Wir, das sind heute nur wir zwei, nämlich Misha und ich. Hallo Misha.
Hi Patrick.
Und die Einstiegsfrage ist eigentlich relativ offensichtlich. Was überwiegt denn? So die Freude darüber, dass Freiburg noch guten Fußball spielen kann oder eher der Frust darüber, dass es dann auf der Tabelle nichts gebracht hat?
Ich war schon gefrustet. Also ich glaube, so im Nachhinein kann ich da dem schon was abgewinnen, dass dieses Spiel einfach gut war. Und ich glaube, ich würde jetzt in diesem Spiel auch ziemlich viel Freiburg verteidigen jetzt eher, was ich jetzt in den letzten Spielen nicht gemacht habe. Diesmal werde ich das machen. Aber ich war schon auch gefrustet. Also, dass dann so gegen Ende dann ausgegangen ist. Ich habe danach dann auch was mit Freunden gemacht, die überhaupt nichts mit Fußball anfangen können und habe das Spiel dann auch relativ schnell vergessen. Und jetzt besprichst du nochmal mit dir. Du warst im Stadion, wie fandst du es denn?
Bei mir ist es immer so ein Versatz, wenn ich zu Hause bin, dann sind so Niederlagen, in denen man gut spielt, sind es Niederlagen, die ich besser abhaken kann. Wenn ich im Stadion bin, ist es andersrum. Dass so dann, also gestern ist ja auch einfach super viel gegen Freiburg gelaufen. Und im Stadion bin ich dann wirklich richtig geknickt. Also ich war gestern Abend, hat es richtig auf meine Laune eingehauen. Und zwar deutlich mehr als das 4-1 gegen Leipzig zum Beispiel. Obwohl einem Freiburg da ja gestern deutlich mehr Grund zur Freude gegeben hat als gegen Leipzig zum Beispiel. Aber es ist halt irgendwie... Es ist emotional härter, wenn man dann irgendwie dann Schlag in die Magengegend nach und nach bekommt. Und das gestern war schon, es war eines der bittereren Heimspiele, an das ich mich erinnere.
Ja, gerade auch, weil es halt eine Zeit lang so gut aussah. Und ich habe ja, es werden ja die Ergebnisse vom Parallelspiel auch angezeigt. Das sah halt aus wie das perfekte Wochenende, ne? Ziemlich lange. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Es war dann auch, hey, wir sind gestern, ich habe mich mit Julian und Paddy getroffen, wir sind vom Stühlinger aus Richtung Stadion gelaufen, ein Bierchen, die Sonne hat geschienen, 20 Grad, Trikotwetter, läufst ins Stadion, die Sonne scheint immer noch, Freiburg spielt eine tolle erste Halbzeit und so und gehst du in die Halbzeit rein und denkst dir eigentlich nur so, okay, 1-0, vielleicht ein bisschen niedrig, aber was soll hier heute schon schief gehen? Und ja, und dann geht halt alles schief und das ist schon... Es war verrückt. Eigentlich wollten wir gestern Abend noch ein bisschen in der Stadt verweilen, da ist dann nicht mehr so viel draus geworden. Die Motivation hat es ein bisschen gekillt.
Naja, passiert. Passiert.
Yes. Bevor wir aber richtig ins Spiel reingehen, haben wir noch ein paar aktuelle Themen. Und ich würde vielleicht kurz starten. Ich weiß nicht, hast du einen Doppelpass heute Morgen gesehen? Das ist eine Frage, die ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe.
Selbstverständlich nicht. Nie. Also,
Ich
habe nicht nie den Doppelpass gesehen, aber die letzten 10 Jahre habe ich keinen Doppelpass gesehen. Aber ich bin auch in unserer WhatsApp-Gruppe und ich habe gesehen, dass Nick da ein paar Sachen geschrieben hat und die armen Journalisten müssen sich das halt reinziehen.
So ist es, genau. Nämlich heute Morgen war im Doppelpass Jochen Seier und Carsten Schröter-Lorenz zu Gast, was dafür geführt hat, dass zumindest einen ganz kleinen Freiburg-Fokus gab. Ich glaube, so 15 bis 20 Minuten hat man es geschafft, mal nicht über die Bayern zu sprechen. Eigentlich gibt es auch nicht so arg viele spannende News daraus. Also Seier sagt, dass man Schuster alle Zeit geben möchte, die er braucht. Das ist, überrascht jetzt niemanden hier in Freiburg. Es gab wohl, Carsten Schröter-Lorenz hat wohl Kritik geäußert am letzten Transfersommer und da hat Jochen Seier ihm dann auch nicht groß widersprochen. Ist auch schwierig zu widersprechen, glaube ich. Und es gab da noch einen kleinen Vorgriff, also das einzige Thema, das eigentlich tatsächlich besprechenswert ist, ist, dass Jochen Seier gesagt hat, dass man definitiv einen Spieler verkaufen wird, nämlich dass es einen Spieler gibt, bei dem der Zeitpunkt dann noch einfach, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt möchte, aber wo der Zeitpunkt dann nochmal Ablöse zu generieren jetzt einfach da ist. Und wir haben alle an Roland Schodder gedacht. Du hast es nicht geschrieben in der Gruppe, ich nehme an, du hast auch an Roland Schodder gedacht, richtig?
Wahrscheinlich schon, ne? Ja, denke ich auch. Wäre schade, ne? Also, aber klar, wenn es darum geht, irgendwie nochmal Ablöse zu generieren, ich denke jetzt nicht, dass er da über Gregoritsch gesprochen hat oder so, obwohl das natürlich auch passen würde, oder?
Gregoritsch?
Ja.
Weiß nicht, kriegt man da noch eine Ablöse?
ja, keine Ahnung. Ist halt wahrscheinlich halt eine kleine. Ne? Nee, aber ja. Ich denke auch, es wird wahrscheinlich irgendwie um Schaller gehen, hoffentlich nicht um Doan, hoffentlich nicht um Lienhardt.
Ja, der ist gerade erst verlängert. Ich glaube, so die realistischen Kandidaten sind Schalai, Doan und Sildilia wahrscheinlich.
Sildilia stimmt. Ja, klar, eigentlich. Sildilia ist ziemlich naheliegend noch, ja. Obwohl, ich glaube, es ging ja dann schon auch in diesem Zitat darum, dass man halt irgendwie ein bisschen was Frisches reinbringen sollte und auch dann, dass halt von unten was nachstoßen kann oder sich halt irgendwie was verändern kann. Und da denke ich, wäre Sildilia nicht der Kandidat für, also weil der nimmt jetzt nicht so richtig einen Platz weg, sondern wäre eher jemand, der eigentlich noch reinwachsen soll, auch damit er dann wirklich mal ein Stamm-RV ist. Ja.
Ja, der Teil der Aussage hat mich tatsächlich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich glaube, wenn ich an Verkaufspotenzial denke, denke ich an Schalle und Doan. Wenn ich aber an Offensivspieler denke, die jetzt diese Saison wirklich nicht diejenigen sind, wo man sagen müsste, boah, da bräuchte man vielleicht mal einen neuen Impuls, dann sind es auch die zwei.
Das stimmt. Scheiße, nachher geht's um Grifo oder so.
Ja, hart, ne? Wir haben gestern tatsächlich auf dem Weg vom Stadion weg, ohne jegliche Information, drüber geredet, dass irgendwie so ein bisschen sich das Gefühl einschleicht, dass man nur noch drei Grifo-Spiele in Freiburg hat, weil sich das irgendwie im Moment so anfühlt, aber ich kann es überhaupt nicht hinterlegen. Ja,
irgendwie wirkt die Phase so. Ja, also Grifo und Günther ist echt komisch einfach. Also ich meine, man hat auch in diesem Spiel wieder so einige Szenen gesehen, die so aussahen wie das früher, nur dass sie es irgendwie unsauber ausspielen und auch, also sich nicht richtig verstehen auf dem Platz, wann der Pass gespielt wird und so weiter. Ein, zwei Mal hat es funktioniert, aber erstaunlich selten, fand ich. Und das ist komisch. Ich kann mir, ja, also deswegen, ich weiß nicht, ich meine, Grifo ist wirklich der Unterschiedsspieler in den letzten Jahren. Ich würde auch sagen, mit ihm ist ja eigentlich dieser Aufstieg, den Freiburg in den letzten Jahren hingelegt hat, hängt halt schon genau damit zusammen, dass man ihn irgendwie bekommen hat und der war immer der dominante Spieler. So gut ich jetzt Petersen und so weiter auch fand oder Höfler, Günther, so wichtige Figuren. Ne? Grifo ist halt, wenn man sich die Statistiken angeschaut hat, und so immer der herausragende Spieler gewesen. Das verliert er jetzt halt gerade so ein bisschen. Keine Ahnung, ob das nur so ein Zwischending ist und nächstes Jahr greift er wieder an oder ja, ich meine, wenn es jetzt so wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch der optimale Zeitpunkt, ihn abzugeben.
Ja, das nach ist Italien. Halt, ja, eben, das ist halt auch, es ist der, also Streichabgang plus, vielleicht ist es auch der letzte Sommer, wo er tatsächlich Interesse aus Italien bekommt, also zumindest mal, ich meine, Top 6, der Zug ist schon länger abgefahren. Ich glaube, den hätte er auch alleine wegen seines Alters wahrscheinlich schon letzten Sommer nicht bekommen. Aber wenn er jetzt sagen würde, er möchte nach Italien gehen, würde er jetzt mit Sicherheit noch irgendwie einen Mittelklasse-Serie-A-Verein finden, der sagt, man kann sich das vorstellen. Ist halt die Frage, ich weiß, dass er auch sehr verwurzelt ist hier in der Gegend und gleichzeitig auch super beliebt, auch ja bei mir oder so. Also ich bin der Letzte, der jetzt sagen würde, hey, ich möchte, dass Vincenzo Grifo im Sommer geht. Ich mag den sehr gerne, ich finde, er ist ein wichtiger Teil dieser Mannschaft. Auch so im Außenbild, also ist einfach, ich möchte es mir nicht unbedingt vorstellen, aber mein Gefühl sagt es mir, dass es eine Möglichkeit ist für den Sommer.
Mal schauen. Ja, das wäre natürlich interessant. Also genau, und das ist ja aktuell auch, wenn man jetzt Schalai, Doan, Grifo sieht, rein sportlich, so wie es im letzten halben Jahr aussah, wäre Grifo sogar wirklich der Abgang, der am wenigsten schmerzt. Ja. Krass, das geht schnell, ne? Ja.
Das ist Fußball, ne?
Fußball, ja.
Ja, genau, wir werden auf jeden Fall, es ist ein spannender Sommer und also rein, Seier spricht von einem Spieler, aber so von der Aussage her wird es eher passen, dass es mehr als einen Abgang betrifft. Also wenn man wirklich sagt, man möchte ein bisschen neue Impulse in den Kader bringen, dann bringt das nichts, wenn du einen Spieler austauschst. Also ja, genau, mal schauen.
Aber vielleicht, eigentlich das wäre noch eine Sache, weil ich denke schon allein von der Altersstruktur her muss man ja irgendwie einen Umbruch einleiten, weil
richtig.
Grifo, Günther, Höfler,
Kübler,
wenn die halt dann plötzlich alle nächste Saison einfach weg sind oder das halt nicht mehr schaffen, das ist schon scheiße. Also man muss das dann doch irgendwie ein bisschen schrittweise machen, würde ich zumindest sagen, dass das klug wäre. Und dann, ja, tut's halt ein bisschen weh, aber ja, wahrscheinlich wird's dann so kommen. Obwohl ich jetzt halt glaube, bei Höfler, Günther, Kübler, das sind halt auch so drei Kandidaten, die einfach in Freiburg aufhören könnten.
Ja. Ja, ist die Frage auch, wo kann man sich's vorstellen, so rein vom Anspruch an sich selbst, welcher Spieler kann sich damit begnügen, wenn es dann doch nicht mehr ganz reicht gegen den jüngeren Konkurrenten, dass er dann zweite Reihe spielt und so. Das könnte man, ja, wahrscheinlich kann man sich das sogar bei allen, aber bei Grifo vielleicht am wenigsten von dem. Ja.
Naja. Gibt's noch was Aktuelles?
Ja, Merlin Röhl gibt's auch aktuell, genau.
Ach so.
Merlin Röhls Muskelfaserriss,
stimmt.
Der kam letzte Woche raus, sorgt dafür, dass diese Saison, ich glaube, wir haben jetzt echt jede Folge in aktuellen Themen über Verletzungen gesprochen. Vielleicht, weil Muskelfaserriss kann mal passieren. Machst du dir so ganz allgemein Sorgen, medizinische Abteilung, oder ist das die Ausreißersaison in die andere Richtung als in den Jahren davor?
Ja, hätte ich jetzt schon fast gesagt, dass die Ausreißer, also das finde ich alles erklärbar mit dem, dass wie viel die halt spielen müssen und so. Und dass man sieht ja schon einfach, dass halt die das Trainerteam einfach weniger Rücksicht nimmt auf Form, Fitnesszustand und so der Spieler. Also weil sie es halt nicht können. Das ist jetzt kein Vorwurf, ne, sondern das ist genau in dieser Saison so, und das, also es müsste jetzt nochmal passieren in einer Saison ohne Doppelbelastung, wo das dann halt irgendwie mal nicht so blöd anfängt mit Günther und so, ne? Was da alles passiert ist und mit den Sperren und so diese Saison. Also echt, wenn man dieses Wolfsburg-Spiel jetzt noch mit reinnimmt, das ist schon so eine Shitshow eigentlich, ne? Was da, das geht sehr, sehr viel schief. Einfach.
Ja, also nach Saisonverlauf würde ich sagen, können wir es nächstes Jahr beobachten, wie eine Saison ohne Doppelbelastung sich so anfühlt. Was absurd ist, das zu sagen, weil man es natürlich immer noch in der eigenen Hand hat, aber das Gefühl nach gestern ist schon so, dass es irgendwie, es würde nicht zu der Saison passen, wenn sie doch noch ein Happy End bekommt.
Du, und ich gönn's Heidenheim, dass die jetzt Darmstadt besiegen werden, 37 Punkte ranrücken und dann einfach nochmal Platz 7 machen.
Das würde ich denen gönnen, wenn sie dafür nicht in Freiburg gewinnen müssten. Und also ich meine,
genau das Spiel, denke ich, aber. Aber
Heidenheim ist genau die Spielverderbermannschaft, das ist schon klar. Aber
Tim Kleindienst.
Boah, ich will keinen Streichabschied mit irgendeinem 4-1 für Heidenheim. So, das wäre echt hart.
Ich glaube, es ist nicht ganz unrealistisch.
Ja, ne?
Gegen
ja.
Köln vielleicht irgendwie noch gewinnen, gegen Union verlieren, gegen Heidenheim verlieren. Platz 9, auch okay.
So. Ja, jetzt haben wir gar nicht über Merlin Röhl gesprochen.
Stimmt, stopp, Merlin Röhl, ja, sag mal, was hast du so ein Gefühl von medizinische Abteilung ist nicht mehr so gut oder so?
Ein Gefühl vielleicht ab und zu mal. Ich versuche dann aber immer zu Fakten zurückzukommen. Und das,
da spricht einfach wenig dafür, dass es irgendwie ein größeres Problem gibt, weil es jetzt eben wirklich nur die eine Saison ist und diese langwierige Sache in der Saison davor war ein einzelner Spieler mit Kevin Schade.
Ja, ich hätte jetzt mehr Sorgen gehabt, wenn es bei Röhl nicht der Muskelfaserriss wäre, sondern wieder lang anhaltende Bauchmuskelprobleme, wie dann beim dritten Spieler in Folge. Das hätte mir ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Aber jetzt mal schauen. Es nervt mich, dass Röhl jetzt einfach fehlt, weil der halt einfach ein Element bringt, was einem gut getan hätte nochmal in den letzten 4 Wochen, weil das halt kein anderer im Kader hat. Aber man kann es ja nicht ändern, ne?
Ja, auch für die Erzählung finde ich es halt, obwohl, ich meine, die Erzählung kann man jetzt auch so schon aufrechterhalten, weil das ist noch eine Sache mit dieser Saison, mit vielen Verletzungen. Das letzte Mal, als es halt so viele Verletzungen gab, dann sind Kevin Schlotterbeck und Nico Schlotterbeck hochgerückt, und es gab halt so, on the long run hat man irgendwie davon auch profitiert, dass manche viel spielen mussten. Und das hat man die Saison ja gewissermaßen auch mit Makengo, Röhl, Weißhaupt, die halt alle irgendwie so viel gespielt haben, weil weil andere verletzt waren und dann so einen Sprung nach oben machen konnten. Diese Verletzungen von Weißhaupt und Röhl machen das so ein bisschen kaputt, finde ich. Also auch von den Statistiken und von der Entwicklung her, die sie jetzt vielleicht hätten noch nehmen können in genau der Zeit, die vielleicht dann halt nächstes Jahr schon, also gerade Weißhaupt irgendwie etablierter wäre, obwohl ich mir bei Merlin Röhl da überhaupt keine Sorgen mache. Also der wird nächstes Jahr der Outstanding Player von Freiburg sein, wenn der nicht ständig verletzt ist, bin ich mir sehr sicher.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Naja, okay. Noch was Aktuelles?
Nö, eigentlich nicht. Wobei, ich glaube, ich würde gerne die Brücke zum Spiel schlagen mit dem, was du gerade gesagt hast, mit Platz 9 auch okay. Nämlich mit dem Drumherum um das Spiel herum, mit zwei Spruchbändern von Corrido gestern. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Zu Atubolu.
Einmal zu Atubolu und einmal noch zur sportlichen Situation. Vielleicht machen wir Atubolu als erstes, weil das haben wir letzte Woche oder habt ihr letzte Woche hier schon besprochen. Ich glaube, und für unsere Einschätzung dazu hört einfach die Folge von letzter Woche. Es gab aber gestern im Stadion tatsächlich einmal gab es das Transparent mit Arthur, einer von uns, Event-Fans raus. Also in Freiburg hält man zusammen, fand ich sehr schön. Es gab auch nach dem Spiel vor der Kurve gab es nochmal, also einmal wurde die Mannschaft beklatscht, dann wurde erst Roland Scholler gefeiert und dann gab es noch eine erweiterte Ansprache von Manu als Capo gestern, die sehr, 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 sehr gut war und dann langanhaltende Atubolu-Gesänge, von denen er sichtlich berührt war. Das war sehr gut, das war ein sehr gutes Zeichen vom Stadion. Genau.
Nice. Ja, das ist schon nett. Also ich habe mich ja auch gefragt, ob das so, oder wir haben uns ja letzte Woche so, haben wir uns letzte Woche gefragt? Ich glaube schon, ob das so klug ist von Streich, dass man Atubolu jetzt so heraushebt und sagt, was da für Scheiß kommt oder so. Also wenn das so aufgenommen wird dann vom Stadion, das ist natürlich schon sehr, sehr cool, wenn es da dann so eine Eindeutigkeit gibt und so eine Klarheit von den Aktiven.
Ja. Genau. Und das zweite Transparent war eigentlich nur ein Danke für eine weitere Saison ohne Abstiegssorgen. Das fand ich auch. Das ist ja immer noch tief in meinem Herzen so, dass es ich weiß, dass man mit dieser Mannschaft eigentlich nicht um den Abstieg spielen sollte, aber es ist auch schon besseren Mannschaften passiert und das ist das Grundding, wo ich als Freiburg-Fan immer erstmal happy bin.
Ja.
Und dieses Jahr ist echt genug schief gelaufen, dass man einfach hätte unten reinrutschen können.
Eben. Also das ist ja auch dieses Gefühl, das man hat, dass irgendwie tendenziell um Abstieg geht und nicht um Europa. Das ist komisch. Ich meine, ich habe jetzt kurz die Rückrundentabelle nochmal aufgemacht. 15 Punkte minus 7 Tore. Man ist 12. Gladbach ist 16. mit 12 Punkten und minus 5 Toren. Das bedeutet, wenn Freiburg jetzt noch ein bisschen schlecht spielt, dann könnte das eine Abstiegskampf-Rückrunde sein. Ja, aber ich meine, wir haben es ja alle gesehen, unter welchen Umständen. Und das ist halt irgendwie schwer zu verhindern, würde ich mal von außen sagen. Ich meine, man weiß es natürlich nie, vielleicht wurden auch voll viel Fehler gemacht im Training, Belastungssteuerung, sonst irgendwas. Das können wir halt nie beurteilen irgendwie, ne? Also weder wir jetzt noch sonst noch irgendein Fan.
Yes. Ja. Und ich würde sagen, damit können wir gut über eine Mannschaft sprechen, die eine Abstiegskampfsaison geführt hat, obwohl sie eigentlich den Kader hatte, der das nicht tun sollte, nämlich den VfL Wolfsburg. Alle dürften es mitbekommen haben. Man hat jetzt, man war richtig tief unten drin. Man hat sich vor ein paar Wochen von Niko Kovac getrennt, hat jetzt die letzten beiden Wochen jeweils nicht überzeugt, aber halt 1-0 gegen Bochum gewonnen und jetzt gestern 2-1 in Freiburg gewonnen. Ralf Hasenhüttl, neuer Trainer, der Kader ist absurd, damit so tief unten drin zu stehen. Wenn ich mir alleine die Bank gestern angucke, wer da, also da kamen Joachim Mähle, Patrick Wimmer, Kevin Paredes, Matthias Swanberg und Kevin Behrens und Lovro Meier, der letzten Sommer 25 Millionen gekostet hat, kam gar nicht. Moritz Jens kam nicht und Jakob Kaminski kam nicht. Mhm. Die 8 Leute wären alle Stammspieler in Freiburg. Alle.
Ja.
Vielleicht Kevin Behrens nicht, weil.
Ja, aber sonst. Behrens würde auch gut reinpassen, ne? Also der richtig. Würde halt, ja. Das können wir auch gut vorstellen.
Ja. Ja. Hast du eine Erklärung, warum Wolfsburg so schlecht ist? Harte Frage, ne?
Nee, ich habe keine Erklärung. Ich finde, das ist ja ohnehin immer so eine Frage mit Wolfsburg und Hoffenheim und so weiter. Ich glaube, man kommt jetzt nicht dran vorbei zu sagen, dass halt diese Standorte mit so viel Kohle im Hintergrund dass sie es irgendwie nicht schaffen, so eine, ich weiß nicht, viele sagen eine Leistungskultur oder sonst irgendwie so aufzubauen. Ich finde die Erklärung eigentlich gar nicht so gut, aber ich habe keine bessere. Deswegen ist es noch die beste, mit der ich irgendwie dastehe. Weil ich meine, in Leipzig funktioniert es auch. Die haben jetzt kein Problem, dass sie sich nicht voll reinwerfen. Und irgendwie in Wolfsburg und Hoffenheim scheint es ja dann doch einfach häufig so zu sein, dass sie halt wahnsinnig krass unter ihren Verhältnissen spielen. Also wirklich so richtig. Und ich meine, das Spiel, was man gestern gesehen hat, das war halt eigentlich voll schlecht. Auch einfach und auch so klassisch mannschaftstaktisch sehr, sehr schlecht. Die wissen nicht so richtig, was da links und rechts gemacht wird. Hast du eine andere Erklärung?
Nee, es ist, ich bin kein sonderlich großer Kovac-Fan. Ich finde, man merkt dieser Mannschaft an, dass sie kein so richtig gutes Verständnis dafür hat, wie man den Ball aufbaut, also wie man Spiel aufbaut. Ich finde, man ist da schon besser geworden unter Hasenhüttl. Das würde ich auch sagen, kann man das ganze Spiel durchsagen, auch gestern. Ich fand Wolfsburg mit Ball gar nicht so mies. Ich fand sie gegen den Ball sehr mies. Das finde ich dann wiederum sehr erschreckend, weil das ist, was ich denke, was ein Kovac-Team eigentlich normalerweise immer kann. Es ist verrückt, ich weiß es nicht. Man kommt nicht drum rum, einfach zu sagen, dass dann teilweise extra Meter nicht gegangen werden, um Räume zu schließen und so. Und dann weiß man entweder nicht, dass man den schließen muss, dann ist es sehr schlechte Trainerleistung. Oder man hat nicht die Bereitschaft, das zu gehen, dann kommt man nicht um die Erklärung rum, die du gegeben hast, nämlich, dass es halt einfach ein Standort ist, an dem Spieler nicht accountable gehalten werden, verantwortlich gemacht werden für schlechte Leistungen. Es ist schwierig. Es ist aber eben dadurch, dass man in Hoffenheim und Wolfsburg irgendwie die gleichen Diskussionen führt, ist es vielleicht das dann doch der Punkt, weil Leipzig ist, finde ich, schon nochmal ein bisschen was anderes, weil da die Spielerqualität, die man kauft hat, nochmal eine Stufe drüber ist und dann alle wissen, okay, wir spielen hier für Titel. Und
ja,
in Wolfsburg und Hoffenheim spielst du halt um irgendwie Platz 5 bis 9 und dann gibst du dafür halt nicht alles, sondern spielst du um 13 bis 15.
Kann sein. Das kann schon irgendwie sein. Ja. Also ich will das nochmal unterstützen, was du gesagt hast. Also gegen den Ball, die haben null Gefühl dafür, was sie machen müssen, wenn jemand anders irgendwas Bestimmtes macht. Also dann laufen die vorne an und dann ist dahinter ein riesiges Loch, wo Höfler angespielt werden kann. Es war so krass. Also den Platz, den Höfler da hatte, nie gesehen einfach. Und das kannst du eigentlich nicht bringen. Ich habe mir schon auch gedacht, dass Hasenhüttl deswegen so tief spielen lässt, damit das nicht noch krasser auffällt, wie schlecht die da eigentlich sind. Naja, genau. Aber ich wollte noch eine eher nostalgische Sache, die mir noch in den Kopf gekommen ist. Ralf Hasenhüttl, da musste nämlich gleich an seine Anfangszeit denken, bei Ingolstadt. Und kannst dir vorstellen, welches Transfergerücht mir in den Kopf gekommen ist?
Dario Lazcano.
Genau. Musste ich irgendwie die ganze Zeit dann an den denken und nochmal so überlegen, wie man das irgendwie zu heute vergleicht, dass man den halt damals nicht bekommen hat.
Freiburger Njonto, sozusagen.
Schon, ne? Ja. Ja. Das Kano. Wohin ist er denn gegangen? Weißt du das eigentlich?
Ich glaube, der ist in Ingolstadt geblieben und mit denen in Liga 3 abgestiegen. Und dann nach Mexiko oder so. Ich weiß es nicht. Genau, ich glaube, das war irgendwie so das Ding.
Ja, genau. Ja. Da war Hasenhüttl schon, also das, diese Ingolstadt-Nummer, die fand ich schon auch interessant, ne? Das war halt genau diese Zeit mit Darmstadt und Ingolstadt. Darmstadt hat eigentlich sehr tief gespielt und nur Standards rausgesucht und Ingolstadt hat halt verrücktes Pressing gespielt. Das war eigentlich interessant, ja. Ja, länger her. Naja.
Ja, gute Erinnerung. Willst du noch? Ja, ich habe noch eine Sache tatsächlich, um dann auch zu, es kommt im Spiel nicht vor, deswegen kann man das vielleicht kurz sagen, um nochmal zu Wolfsburger Lücken im Defensivverbund. Die hatten schon ein paar Pläne, was sie machen wollen gegen Ball. Zum Beispiel hatte man einen sehr hohen Fokus darauf, Doan nicht freizulassen, wenn Freiburg tief aufgebaut hat. Da ging dann oft von Cedilla der Ball auf Doan. Und dann sind da zwei Wolfsburger draufgepresst. Das gleiche links mit Günther oder mit Grifo, je nachdem wer in der Seitenlinie war. Und Freiburg hat das, glaube ich, 5 oder 6 Mal gelöst, indem man den Ball dann einfach halb hoch in den Raum zwischen Sechsern und Dreierkette von Wolfsburg gespielt hat. Und da war Schalloy immer frei mit riesig viel Raum um sich rum zum Aufdrehen. Und ich habe noch keinen Bundesligisten gesehen, der diesen Raum aufgegeben hat. Das war so der klassische, der 14er-Raum vom Strafraum. In Schalay war da jedes Mal frei drin. Da hat man eigentlich fast zu wenig draus gemacht als Freiburg, weil dann Doan halt so tief war, dass man nicht wirklich Platz zum Nachrücken hatte und so. Und Wolfsburg ja immer geguckt hat, dass man in letzter Reihe dann zumindest Überzahl hatte und so. Aber ja, es war... Wir werden gleich über eine ziemlich gute erste Freiburger Halbzeit sprechen, aber man muss da schon ein bisschen einschränken, dass Wolfsburg da auch einfach sehr wenig gegenzusetzen hatte.
Ja, noch eine Sache mit dem Ball, weil ich Freiburg jetzt auch Wolfsburg gesehen hatte, auch wegen Rasenfunk gegen Leipzig, und da man hat jetzt ziemlich ähnliche Sachen gesehen. Also die bauen halt so auf in so einem 3-2, also fünf Aufbauspieler, versuchen das dann irgendwie sehr, sehr sicher zu machen, und dann meistens kommt sogar noch einer der Flügelspieler entgegen, also der dieser Außen Wingbacks, ne? Um dann halt noch einen irgendwie da zu haben, um den Ball dann nach vorne zu tragen. Das hat halt eigentlich auch überhaupt nicht funktioniert gegen Freiburg, die ja jetzt eigentlich gar nicht so eine gute Phase haben. Aber da dachte ich auch schon, als die gegen Leipzig gespielt haben, dachte ich, okay, sind sie halt noch nicht so gut im Aufbau und Leipzig ist ein krasses Pressing-Team, aber das war jetzt auch in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr schwach. In der zweiten Halbzeit haben sie halt komplett umgestellt, aber da sprechen wir in der zweiten Halbzeit, also sprechen wir nachher drüber, ne?
Ja, eigentlich einziges, was bei Wolfsburg in der ersten Halbzeit mit Ball funktioniert hat, Cesiger ist oft so dann sehr breit gegangen und dann hatte man auf dem linken Flügel so ein 3 gegen 2. Hat es aber eigentlich auch ziemlich schlecht ausgespielt. Also Freiburg kam in der ersten Halbzeit immer wieder in die Tiefe und Wolfsburg hatte eigentlich ziemlich oft die Gelegenheit, in die Tiefe zu kommen, hat es aber einfach nicht geschafft. Das ich würde sagen, die so zusammengestellte Freiburger Dreierkette hat bis jetzt kein Team so wenig gefordert wie Wolfsburg gestern.
Genau.
Naja, wollen wir über Freiburg kurz sprechen.
Genau, ich gehe mal kurz durch, damit du nicht alles Moderative machen musst. Freiburg spielt mit Noah Atubolu, Manuel Gulde, Keitel und Sildilia. Kübler war nämlich gesperrt. Und dann eben Günther, Höfler, Eggestein, Doan bildete das 4 vom 3-4-3. Und vorne spielten dann Grifo, Gregoritsch, Schalay. Schalay, der nach der Gelbsperre zurück war, und mich hat es ein bisschen überrascht, dass Grifo anfängt. Wie hast du dich auch, oder?
Also mich hat es sehr überrascht, ja. Ich fand Grifo die letzten Wochen einfach nicht sonderlich gut. Hat dann aber in der ersten Halbzeit ein bisschen Sinn gemacht. Vielleicht hat man die Fischer-Position, der ja die letzten Wochen dann so nach und nach reingerutscht ist, vor allen Dingen, weil er sehr schnell ist, so ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht, dass man da mit Günther in den Rücken kommt. Und wir haben jetzt vorhin drüber gesprochen, dass die Abstimmung nicht mehr ganz so gut ist, wie sie mal war. Aber es ist halt trotzdem, die haben eine gute Abstimmung und die tiefen Pässe spielt Grifo halt einfach sehr gut.
Ja, ansonsten keine Überraschung, oder?
Nee, Sedilia für Kübler. Ich habe nach letzter Woche gedacht, vielleicht spielt sogar Makengo linker Innenverteidiger und Gulde rechts, weil Makengo reinkam letztes Mal. War dann aber eigentlich froh, Sedilia zu sehen, und würde auch sagen, dass er mich bis zur 60. Minute sehr positiv überrascht hat gestern.
Ja, können wir, kommen wir noch zu einem. Ja.
Genau. Alright, sollen wir ins Spiel?
Ja, voll, ja.
Wie?
Sag mal also, zwei, drei Highlights.
Genau, fünfte Minute, direkt erstes richtig dickes Highlight. Doan von rechts in den Strafraum wird dann, hat so einen Zusammenball mit Franks, der Ball springt zu Gregoritsch, der den aus 13 Metern mit rechts nimmt. Eigentlich ziemlich schön abnimmt für einen schwachen Fuß, Unterkante der Latte, prallt aufs Feld zurück, Schalay probiert zum Seitverzieher, schießt den aber drüber. Und dann ist es wieder von rechts Doan, Halbfeldflanke, der Einzige, der Halbfeldflanken schlagen darf, ohne dass ich sauer werde, findet Gregoritsch und Castells fängt den Ball dann. Aber vielleicht die in der fünften müssen wir kurz besprechen. Ich war direkt angezündet im Stadion. Wie ging es dir?
Bei mir hing Sky. Tatsächlich.
Perfekt.
Genau dort. Ich kam zur Wiederholung dazu und dachte, boah, krass, aber dann bin ich erstmal sauer gewesen. Ja, aber hey, Freiburg kam gut rein und so. Man hat schon gemerkt, boah, das sieht jetzt einfach ein bisschen besser aus als die letzten zwei, drei Spiele. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass im Stadion sehr, sehr gut war.
Ja, hast du so feste Muster ausgemacht, mit denen man immer wieder vorgegangen ist?
Na, du hast ja eigentlich schon gesagt, so ganz, also ganz, ganz feste Muster gab es irgendwie nicht, fand ich, weil es haben halt verschiedene Dinge funktioniert, weil man, also Wolfsburg, wie immer, dieses zu kurze Deckenproblem, dass sie halt entweder eine Seite aufmachen mussten oder halt die andere. Und zwar, es waren halt immer Lücken da einfach, weil die sie nicht gut geschlossen haben. Oder wolltest du auf was Bestimmtes hinaus?
Nö, überhaupt nicht.
Okay, gut.
Ergebnis auf der Frage.
Naja, halt schon viel über außen. Ich meine, dieses Muster mit den Halbfeldflanken, das war ja, das gab's ja auch von der anderen Seite auch mit Grifo. Und da war vielleicht kann man das noch sagen, das wird es auch immer wieder kommen, dass Flanken in Strafraum kommen, der eigentlich sehr, sehr dick mit Wolfsburgern besetzt ist, weil die halt sehr tief standen in ihrem 5-4-1. Und die Bälle trotzdem sehr oft ankamen. Und das wird mich auch echt, ja gut, ich meine, die Saison für Wolfsburg ist jetzt auch ein bisschen gelaufen, deswegen müssen die sich nicht so viel Sorgen machen, aber das würde mir eigentlich Sorgen machen, wenn ja, sowas so oft passiert.
Ich habe eine kleine Kritik an Freiburg tatsächlich. Ich habe mich ein paar Mal darüber geärgert, dass man den rechten Flügel nicht so richtig attackiert hat, weil also links war dann immer Grifo, hast du beschrieben, aufgezogen, oft zur Flanke, Doan von rechts. Und ich konnte verstehen, dass man Cedilla nicht voll nachgeschoben hat, weil man dann wieder so riskant absichert. Aber man hätte häufiger mal die Option gehabt, einfach Eggestein oder Schaller überlaufen zu lassen. Man hat sich dann stattdessen dafür entschieden, den Strafraum einfach gut zu besetzen, was für mich auch okay ist. Aber man hat links eigentlich gesehen, wie anfällig Wolfsburg für die Tiefenläufe war. Da hat Günther dann immer wieder einfach so viel Raum gehabt hinter Fischer, dass es egal war, wie dass der Strafraum nicht so gut besetzt war, weil er einfach flach abflanken konnte und dann für einen Torschuss. Und ich glaube, das hätte man rechts auch gehabt. In diesem Raum zwischen Cesiger und Gerhard war auch relativ viel Platz, die Tiefe zu attackieren. Und das hat man nicht so richtig gemacht, sondern dann rechts war eher entweder Doan ist dann tatsächlich Richtung Strafraum getribbelt oder hat halt früh geflankt. Ich finde, da wäre so, ich bin ja eh immer Fan von lieber nochmal ausspielen. Also ich bin auch der Einzige, der im Stadion nie Schieß ruft.
Schieß nicht.
Ja, genau, ja. So ungefähr.
ja, also finde ich auch ganz interessant. Aber eigentlich, das ist schon, ich finde es auch, eigentlich hat Doan eine Scheißrolle in dieser Saison gehabt. Er war sehr oft isoliert und muss dann halt irgendwas machen. Und jetzt, deswegen sah er, glaube ich, lange auch schlechter aus, als er eigentlich war, weil er sich halt immer wieder festgedribbelt hat. Und man auch dachte, warum dribbelst du dich immer fest? Na, weil er halt auch immer irgendwie alleine war und das Dribbling so das Einzige war, was er machen konnte. Ja, außer Eggestein hat ihn halt mal unterstützt. Wie beim sehr schönen Tor gegen... Oh, mein Gedächtnis. So schlecht.
Hacke
auf... Ja, genau.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, aber aktuell ist er einfach eine sehr gute Phase, finde ich, von ihm. Also er ist ja super oft auch einfach in riskanten Situationen im Dribbling, wo du denkst, okay, Wolfsburg hat direkt einen Konter, wenn er das jetzt verliert, aber er verliert es halt nicht. Genau. Und Doan ist dann auch 17. Minute, nochmal Aluminium Freiburg, wieder eine sehr schöne Flanke von rechts, die wahrscheinlich am zweiten Pfosten zu Grifo durchrutscht, der dann den mit dem Kopf reinmachen kann. Baku spritzt aber dazwischen und denkt den mit dem Kopf an einen eigenen Pfosten. Das wäre fast das erste Eigentor von Wolfsburg an dem Tag gewesen. Dann hat man 20. Minute Grifo von links. Schaller nimmt den so Volley mit links und schießt ihn drüber. Schaller hat ein paar Schüsse knapp über die Latte.
Also da, das... Ich will Schaller da eigentlich gern zu großen Vorwurf machen, weil so eine Volleyabnahme ist nicht so leicht. Aber da hat sich dann so langsam das Gefühl, jetzt müsste man schon mal einen machen. Das ist wieder so klassische Freiburger schlechte Chancenverwertung. Ich weiß nicht, ob ihr im Stadion wurdet so ungeduldig oder, ich meine, gleichzeitig war Freiburg auch so überlegen, dass ich dachte, das kommt schon irgendwann.
Ich wurde schon ungeduldig. Aber weil ich bei aller Liebe für alle Spieler, die daran beteiligt sind, nach den letzten Wochen nicht so viel Urvertrauen in die Dreierkette habe, dass ich denke, man hält da im Zweifel die Null und irgendwann fällt vorne einer rein. Das war halt, die letzten Jahre war ich sehr oft einfach sehr beruhigt, wenn man richtig gute Spiele hatte, weil ich dachte, okay, hinten verteidigt man weg, wenn man einfach so ein paar Umschaltsituationen vom Gegner hat und vorne fällt dann irgendwann einer rein. Und gestern war ich dann spätestens nach 20 Minuten, dachte ich so, boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es muss doch jetzt einer reinfallen, dann wird das Spiel auch leichter für uns und so, ja.
Ja, das ist fragwürdig, aber ja, reden wir später drüber.
Genau. Dann 24. Minute gibt es einen
Versuch von der Mittellinie von Jonas Wind, wo der Freiburger Pfosten schmerzhaft mit Noah Atubolo zusammenprallt.
Ja, ich meine, das haben jetzt einige versucht bei Atubolo und es hat nie richtig geklappt. Ich hatte jetzt auch das Gefühl, er wäre da gewesen.
Ich glaube auch, ja.
Da hat er schon irgendwie diese Rückwärtsorientierung und so, die ist genug da, dass er sich da nicht ganz so blöd übertölpeln lässt, außer der Ball kommt halt mal perfekt oder so, dann hat man halt Pech.
Yes. Genau, und dann gibt es in der 28. die einzige wirklich gute Torschance für Wolfsburg in der ersten Halbzeit. Thiago Tomás auf halblinks im Strafraum, geht an Cedilla vorbei, versucht ihn flach ins lange Eck. Atubolo wird den so ein bisschen, ich habe noch keine Highlights gesehen, aber ich finde, er wird den unkonventionell ab. So mit dem Knie, kann es sein?
Ja, da kann ich auch eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wer Kübler interviewt hat im Halbzeitinterview bei Sky, aber der Herr hat gesagt, da hat Atubolo aber Glück, dass er den Ball ans Knie bekommt. Aber wenn du dir da nochmal das Highlight anschaust, das ist einfach ein Block, ganz normaler Block, der von Torhütern so gestellt wird. Es ist, glaube ich, ein bisschen komisch, dass er hat halt auch die Hände unten. Da fragt man sich, ob er den Ball mit den Händen bekommen würde. Aber das Knie ist genau dafür da, dass es dort ist, wo es ist. Das sagt Kübler auch. Dass das kein Glück ist, sondern er will mit dem Knie genau den Ball aufhalten. Aber klar ist das eher ein Blockstellen, als ich gehe mit dem Knie Richtung Ball oder so. Ja, aber gut gemacht. Hier wollte ich eigentlich nochmal über Cedilla kurz sprechen, weil wir jetzt in letzter Zeit Kübler oft gesehen haben, wie gut der Spieler begleiten kann und eigentlich ganz, ganz wenig Raum zulässt, wo der Spieler durchschießen kann, wenn er halt nicht Openda heißt. Das war diese eine verrückte Szene, wo Openda genau das Loch findet, das Kübler aufmacht. Ich kann mir vorstellen, dass Kübler da das ein bisschen besser zugemacht hätte gegen Tomás. Also da hat Cedilla, ich fand den auch insgesamt gut. Das war auch keine Katastrophe, wie er das verteidigt hat. War schon okay, gewissermaßen. Aber klar, er lässt ihn ein bisschen ziehen, ne?
Yes. Gegenseite, nochmal Flanke Doan. Abpraller und Höfler schießt so aus 20 Metern. Super knapp am Tor vorbei.
Stimmt. Wäre vielleicht Abseits gewesen.
Ah ja, okay.
Also, weil Schaller steht, glaube ich, im Abseits und der Ball geht ihm durch die Füße. Ja, das wäre, glaube ich, abgepfiffen worden.
Das wäre bitter. Abseits war Gulden in der 35. im Abseits. Es wurde abgepfiffen, aber dieser Lupfer von ihm, der oben auf die Latte fällt.
Ja, war auch abseits. Okay.
Schade. Naja. Wobei es war ja egal, weil war in der Latte, aber das wäre fast ein Traumtor unfreiwillig geworden.
Das stimmt, ja.
Genau, und dann hat sich das Spiel, finde ich, so ab der 30. ein bisschen beruhigt. Ich war immer noch ein bisschen genervt, dass man nicht führt, aber dachte so, okay, jetzt plätschert es ein bisschen Richtung Halbzeit und dann fällt so ein bisschen aus dem Nichts das 1-0. Und ich finde, du hast es gestern perfekt auf Twitter beschrieben in der Halbzeit. Das ist ein super schöner Ball von Yannick Keitel und ein super schöner Laufweg von Nitz Doan, aber Freiburg tut eigentlich gar nichts dafür, dass dieser Raum entsteht, sondern Wolfsburg gibt den einfach her. Keitel spielt den super schön von der Mittellinie in Lauf von Doan, der den flach in den Strafraum spielen möchte. Vielleicht wäre sogar Lacroix vor Gregoritsch gewesen, aber Bornau muss halt irgendwie rangehen wahrscheinlich, aber eigentlich kann er den auch zur Ecke klären, klärt ihn stattdessen neben dem Pfosten im eigenen Tor. Und Freiburg führt dann doch. Hast du Gedanken zum Tor?
Ja, absolut verdient halt, dass Freiburg da führt. Diese Abseitslinie von Wolfsburg ist eine Frechheit. Das ist so krass, wie schlecht das verteidigt ist, dieses Tor. Ja. Nee, aber so viel mehr habe ich da eigentlich auch nicht zu sagen. Kontakt von Doan geil, Ball von Keitel geil, sieht aber halt alles sehr nach Training aus. Gregoritsch läuft gut mit. Da, also das war schon, ja, sah gut aus. Und ich fand's halt, es war wahnsinnig verdient, ne? Dass yes. Freiburg da irgendwie 1-0 in Führung geht.
Ja, ich fand dann eher in den Minuten danach, man hätte sich's dann auch verdient, noch höher in Führung zu gehen. Und wir haben jetzt gar nicht über Kilian Fischer so viel geredet, ich habe ihn vorhin einmal angedeutet. Die 45. ist absurd schlecht von ihm. Da ist Grifo, spielt, also zieht so auf und Fischer möchte den Ball abgrätschen und macht dadurch komplett das Loch auf hinter sich. Günther kommt in die Tiefe, legt den ab für Scholloy. Und das ist vielleicht der eine Abschluss, wo ich mir denke, den kannst du auch aufs Tor kriegen. Nimmt den halt aus links, mit links auch direkt und schießt den drüber. Und zwei Minuten später,
da ist es dann tatsächlich bitter, weil ich habe auch immer noch davon auch noch keine Wiederholung gesehen, aber so Stadioneindruck war das eine Monsterparade von Castells gegen Gregoritsch, oder?
Ah,
kann er den besser machen?
Nee, das ist richtig, richtig schnell unten, ja. Da haben wir ja auch in einem Video über Atobolu gesprochen. Der hatte genau eine Parade, die auch so war in dieser Saison, wo er plötzlich ganz schnell mit der Hand unten war. Das ist so, da erinnere ich mich auch noch, dass Sascha Felter das dann so beschrieben hat, wie man, dass man sich praktisch mit dem einen Bein das andere so ein bisschen wegkickt, um ganz schnell mit dem Körperschwerpunkt runterzukommen mit der Hand. Und das hat Castells da wirklich perfekt gemacht. Ja, schade. Weil das war gut abgeschlossen von Gregoritsch.
Yep.
Und dann ging es in die Pause. Und da war es dann tatsächlich, ich konnte mich nicht so richtig über das 1-0 freuen, weil ich dachte, das ist halt eigentlich wirklich zu niedrig. Man hat das wirklich, also man hat ja das Gefühl im Stadion häufiger mal, boah, das ist nur 1-0 und so. Aber ich glaube, gestern kann man es wirklich mit Fug und Recht sagen, es ist nur 1-0 und es ist Wolfsburg sehr gut bedient damit.
Ja. Ja, das ging mir genauso. Und aber ich war halt und mit diesem 1-0, das hat mich auch schon ein bisschen nervös gemacht. Also ich finde es immer so ein bisschen peinlich, sich selber auf Twitter zu zitieren. Aber da ich will's, ich glaube, ich lag richtig, deswegen sag ich's. Eigentlich muss Wolfsburg irgendwann mal was machen, aber so wenig Gefühl, wie die dafür haben, wie sie gegen den Ball zusammenstehen, könnten da ganz große Lücken entstehen. Schalay, nutze das bitte. Und ich würde sagen, die zweite Halbzeit, man hat das auch gesehen. Also es gab so krasse Konterlücken. Also vielleicht kann man es nur kurz sagen, was passiert ist. Also Wolfsburg hat gewechselt. Wen haben die gebracht?
Paredes, Wimmer und
Mähle. Ja. Für Fischer, Cesiger und Tomasch. Das bedeutet, die haben auf Viererkette umgestellt auch. Freiburg hat dann auch auf Viererkette umgestellt, wenn ich das richtig gesehen habe. Eben Doan von der Schiene vorne auf den Flügel und haben so ein bisschen angelaufen. Und das Spiel wurde dadurch einfach ein bisschen offener. Also vorher stand halt Wolfsburg hinten drin, hat auf Konter gelauert. Freiburg hat die zerspielt dann wurde es halt sehr, sehr einseitig. Aber ja, und dann lagen die halt hinten, Wolfsburg musste irgendwas machen und dann haben sie halt gesagt, okay, dann öffnen wir das Spiel halt noch weiter. Ja, und dann, ich glaube schon, das war halt die richtige Entscheidung von Hasenhüttl, das zu machen, weil ich glaube, die hätten auch ziemlich schnell 2-3-0 hinten liegen können, aber Freiburg war nicht so effizient an dem Tag und so hatten die immerhin ein bisschen die Chance selber, auch Situationen hinzubekommen, in denen Freiburg halt Scheiße baut, was ja im Endeffekt auch passiert ist.
Ja, ist richtig. Ich glaube,
Freiburg stellt nicht direkt auf Viererkette um, sondern so nach den ersten 5 Minuten, weil Wolfsburg kommt, finde ich, ganz gut rein in die zweite Halbzeit und dann merkt man so, okay, wir gehen einfach wieder auf den Mannbezug und spiegeln das direkt. Es gibt dann einen ersten guten Angriff von Freiburg in der 51. wo Günther von links flankt und Doan am langen Pfosten das Kopfballduell gewinnt, was eigentlich nicht passieren dürfte.
Ja.
Das passiert halt trotzdem. Geht dann, weiß gar nicht, wie knapp der am Tor vorbeigeht, aber ich glaube, arg weit war es nicht.
Schon. Ich war letztens bei meiner Cousine mit dem Geburtstag im Jump House. Da kann man so viel Trampolin springen. So ein bisschen sah das auch aus bei Doan.
Ja, absolut. Manchmal überraschend viel Sprungkraft auf jeden Fall.
Ja. Vielleicht ist es ein Gummibär.
Stark. Dann kommt danach die Gregoritsch-Aktion für die gelbe Karte. Also vielleicht wollen wir kurz drüber sprechen. Wir werden jetzt in der zweiten Halbzeit über ein paar Fouls sprechen. Im Stadion war ich natürlich erstmal sehr viel pissig auf die Wolfsburger, die aus allem viel zu viel gemacht haben. Aber wahrscheinlich muss ich mir so objektiv danach eingestehen, dass Freiburg plötzlich sehr hart gespielt hat.
Ja.
Hast du eine Erklärung dafür? War man zu spät oder war das eher, waren es Einzelsituationen?
Gute Frage. Also ich würde auch sagen, in der ersten Halbzeit lag es nicht daran, dass Freiburg so hart gespielt hat, sondern da, gerade Thiago Tomasch hatte also einen sehr, sehr starken Bezug zum Boden. Und
da war ein sehr großes Gravitationsfeld um ihn rum auf jeden Fall.
Ja, und Franks eigentlich auch. Aber Franks hat dann in der zweiten Halbzeit echt einstecken müssen. Also das war dann nicht mehr geschauspielert. Und ja, genau, Gregoritsch war halt auch einfach viel zu spät. Ich weiß nicht, ob das halt auch, ich meine, Freiburg, es läuft halt gerade nicht so. Und Härte ist immer eine Möglichkeit, sich irgendwie mit ins Spiel reinzubringen. Und ich fand auch, dass das gegen Wolfsburg eigentlich gut funktioniert hat. Die konnten damit nicht so gut umgehen. Die wurden dann auch nicht selber hart oder so. Das war ja eigentlich meine Stärke von Wolfsburg, dass sie so physisch dominant waren. Und dass so die Frage war, wie können Teams wie Freiburg gegen Arnold und Schlager dagegen halten oder so. Und jetzt haben die sich dadurch ziemlich den Schneid abkaufen lassen. Ja. Damit sind natürlich Szenen wie die von Sildilia klar ausgeschlossen, ne? Also was Hertha angeht, sondern schon eher das, wie halt von Gregoritsch. Klar, yes. Gelbe, aber.
Ja, habe ich jetzt auch keinen. Ich hatte tatsächlich dann in der zweiten Halbzeit auch oft das Gefühl, man ist einfach ein bisschen zu spät dran. Das kann auch vielleicht was mit Müdigkeit zu tun haben, dass man dann einen Tick zu spät in Zweikämpfe kommt und so. Ja, ich habe eine Szene noch aus dem Stadion im Kopf, die nicht im Kicker-Ticker vorkommt, deswegen musst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Es gibt einen Freiburger Konter, wo man am Ende nach links auf Grifo spielt im Strafraum, der eigentlich mit links direkt abschießen könnte und den Ball stattdessen mit der rechten Innenseite nehmen möchte und über die eigenen Füße stolpert.
Ja.
Das war ein bisschen eine miese Szene.
Genau, Schaller legt ihn halt rüber. Und da dachte ich schon auch, vielleicht hätte Schaller schießen sollen oder Grifo den Ball halt annehmen. Ist blöd gelaufen.
Yes.
Aber da gab es ja schon einige Szenen, oder? Also ich finde schon, dass man halt dieses Wolfsburg ist Risiko gegangen und in der besseren Phase hätte Freiburg das auch einfach bestraft, dann hätte es ziemlich schnell 2-0 gestanden und ich glaube nicht, dass Wolfsburg dort dann irgendwie hätte zurückkommen können.
Ja, über die eine Szene, die ich noch reden möchte, weil es auch noch dazu passt, was ich eigentlich über Sedelia noch positiv sagen möchte. Ich mag ja an ihm so gerne, dass, also Teams haben ja meistens einen Pressing-Fokus auf Doan inzwischen. Und dass auch ganz oft einfach der Pass direkt zugemacht wird für den rechten Innenverteidiger auf Doan nach draußen. Und Kübler muss dann immer drauf reagieren, indem er zu Keitel oder Atobolo spielt. Oder vielleicht Höfler da hinkommt. Und Sedelia ist gestern wirklich dreimal, glaube ich, einfach dann drei oder viermal Richtung Zentrum dann angetribbelt und da dann durch ein paar Wolfsburger durch und das macht einfach super gut. Mhm. Hilft auch, dass die Wolfsburger Pressing-Bemühungen so unkoordiniert sind, dass er seinen ersten Spieler überspielt und dann ein riesiges Loch ist. Und am exemplarischsten ist in der 60. Da ist es einfach, da hat er, glaube ich, drei oder vier Leute überspielt, spielt ihn dann nach links auf Grifo, der nach innen zieht und relativ ungefährlich für Castells abschließt, aber das war auch ein richtig schöner Angriff. Und spätestens da hatte ich so ein richtig gutes Sedelia-Gefühl. Ich war gestern mit dem 120-Jahre-Trikot mit ihm bevloggt im Stadion. Er ist nicht so gut gealtert, die 4 Minuten danach.
Ja, vielleicht auch noch, bevor wir dazu kommen. Erstens, ja, genau, das finde ich auch gut. Und es gibt eigentlich nur Sedelia und Röhl, die diese Fähigkeit haben, mit ihren großen Schritten einfach so in das Spielfeld, in die Formation reinzulaufen und dass andere da eigentlich gar nicht so richtig in diesen Laufweg rein können. Das finde ich schon auch ziemlich beeindruckend. Oder wenn, dann müssten sie sich da echt ganz schön reingraben. Und dann, ich habe die Pressekonferenz vor dem Spiel eigentlich gar nicht ganz angeguckt, aber da spricht auch kurz über Sildilia, ne? Und dass er auch, auch Sechser spielen können müsste. Das ärgert mich jetzt so, dass er halt gesperrt ist, wenn Höfler jetzt auch gesperrt ist, weil das wäre schon eine Option gewesen einfach. Ich würde es gerne mal sehen eigentlich. Ich glaube, ich meine, ich liebe Innenverteidiger auf der Sechserposition ja sowieso. Und Sildilia könnte dafür auch sehr gut sein. Naja, schade. Kommt's nee, schon
Sildilia. Als
nächstes. Ja, ja. Ja. Schade, kein Sechser, auf keinen Fall.
Nee, eher nicht. mach du mal rote Karte. Also ich kann vielleicht kurz sagen, im Stadionblick, ich stand ja auf der anderen Seite. Ich war völlig entsetzt, dass es rot gab, weil ich nur gesehen habe, die Grätsche ist so seitlich von vorne und dachte so, es gibt keine Welt, in der er ihn so hart trifft, dass es rot ist. Ich habe jetzt noch kein Video davon gesehen, aber ich habe genug Leute gesehen, die gesagt haben, es ist klar rot, beschreibt mal.
Ja, also vielleicht vorher, Paredes geht gegen Doan und da, das ist, glaube ich, auch so nervig, weil Doan bekommt den Ball und spielt ihn, glaube ich, gegen Paredes Bein und der ist, also es geht dann, Dann kriegt er halt irgendwie den Ball. Und Paredes ist schon schnell auch, also was der für Bewegungen macht. Und Cedilha will halt einfach Richtung Bein, trifft ihn. Und ich hatte auch erst das Gefühl, er trifft ihn halt nicht mit dem ganzen Fuß, sondern eigentlich nur so mit dem, mit seinen Fußzehen, also oder vielleicht mit den obersten Stollen, irgendwie sowas. Schon oben, aber ich hatte auch erstmal das Gefühl, die Kontaktfläche ist zu klein dafür, als dass das jetzt wirklich mehr als gelb sein könnte, und habe auch Paredes nicht so ganz verstanden. Aber es gibt eine Einstellung, wo man sieht, er trifft ihn nicht nur so ein bisschen, sondern schon ziemlich voll, und das Knie wird auch ein bisschen so nach hinten durchgedrückt. Als ich die Wiederholung gesehen habe, habe ich mich auch gewundert, dass Paredes weiterspielen kann. Und dachte dann auch, das ist ganz klar rot. Und ich mochte Cedilha in dieser Szene auch, dass er geht halt sofort zu Paredes hin, entschuldigt sich, sieht dann diese rote Karte und geht dann stoisch, wie es ja eh so seine Art ist, ne, geht da einfach runter, und man merkt halt auch, der ist mit sich selbst beschäftigt, was er da gerade gemacht hat, und nicht irgendwie damit, diese Situation nicht anzuerkennen oder so. Der hat sofort gecheckt, was er da gemacht hat, und ich finde, das zeigt eigentlich auch immer eine gewisse Reife, dass man Dinge schnell akzeptiert, wie sie halt entstanden sind. Macht niemand mit Absicht. Ja, genau.
Passt, finde ich, ein bisschen zu ihm als Spieler, wie ich ihn wahrnehme, dass ihm sowas passiert in einem Spiel, in dem er eine sehr gute Leistung hat. Weil er, finde ich, schon so jemand ist, der sich dann darüber ins Spiel reinzieht und dann auch defensiv meistens noch mal ein bisschen mutiger agiert, wenn ihm mit Ball einige Sachen gelingen. Und dass dann mal so eine Szene, wo er halt einfach wirklich dann übermotiviert reinspringt, dass es dann mal in so einem Spiel passiert ist, finde ich irgendwie passender, als wenn es in einem schlechten Spiel von ihm passieren würde.
Ja, das stimmt. Also ich kann da jetzt auch dran anschließen, weil es hat noch jemand auf Twitter gefragt, auch wie man das halt erklären kann, dass Röhl und Cedilha jetzt diese roten Karten irgendwie bekommen haben, ob das halt mit Unerfahrenheit zu tun hat. Und ich würde da eigentlich schon auch sagen, das ist, du hast gerade gesagt, mit so Motivation und Übermotivation. Ich würde erstmal sagen, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, sich also vorsichtig zu spielen, irgendwie so zu agieren, weil auf dem Niveau, bei dem Tempo, muss man, glaube ich, schon jede Aktion mit vollster Überzeugung und vollem Zug irgendwie so durchführen. Und da darf man nicht so lange nachdenken, sondern halt einfach irgendwie das machen, was sich intuitiv richtig anfühlt, und lieber mal eher dagegen gehen als zurückstecken, auch wenn man dann vielleicht mal zu spät dran ist oder sonst irgendwas. Und ich denke halt, dass wenn Cedilha und Röhl das gemacht haben in der dritten Liga, das hat halt einfach immer funktioniert. Sie waren halt meistens einfach krasser gegen, deutlich schneller als ihre Mitspieler und auch schneller im Kopf. Und ich glaube, die konnten das dann auch ziemlich gut sehen, was kann der Mitspieler machen und was kann der Mitspieler nicht machen. Und so ein Paredes mit seiner Schnelligkeit, da sind die Beine halt plötzlich ganz woanders. Und da muss man halt anders agieren. Also man muss sein Spiel schon anpassen. Ich glaube, man muss dann schon irgendwie auch denken, okay, ich muss mit vollster Überzeugung rein, aber ich darf nicht so rein, dass, wenn ich den falsch treffe, es eine rote Karte gibt, sondern ich muss dann andere Mittel finden, um in der ersten Liga einen Spieler zu stellen, der halt wuseliger ist als ich. Dann muss ich da irgendwie meinen Körper reinstellen oder sonst irgendwas. Glaube ich, schon ein Grund, warum das Mägestein oder so jetzt tendenziell nicht passiert. Der ist ja auch nicht schneller als Cedilha mit seinen Gräten. Ja. Und das wird halt, das sind, glaube ich, Lern- und Anpassungsprozesse, die gehören halt leider irgendwie dazu. Gut, dass Paredes jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Ich glaube, das ist immer noch mal scheiße. Also wenn einem da sowas, also wenn man jemanden wirklich verletzt. Jetzt ist die Saison halt gelaufen für Cedilha wahrscheinlich, ne? Die drei Spiele wird es schon geben.
Drei oder vier wird's werden, ja.
So ein Scheiß. Ja. Also ist seine erste, oder?
Ist seine erste. Er hatte eine gelb-rote mal in Dortmund gegen Adeyemi, wenn du dich erinnerst.
Ja. Ja, erinnere ich mich nach 15 Minuten schon oder so, ne?
Ja. Wenn wir bei harten Fouls sind,
drei Spiele, hoffe ich. Und dann kann er nächste Saison unter Schuster einsteigen.
Yes. Wenn wir bei harten Fouls sind, wirst du Schaller gerade noch mit besprechen. Das habe ich nämlich gar nicht so richtig wahrgenommen, wie hart das war gegen Franks, weil der musste ja dann tatsächlich verletzt raus.
Ja, das war nicht so hart, fand ich. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Schnittwunde war oder so.
Ja, okay, ja, möglich.
Also er springt rein, was kriegt er, gelb oder?
Er kriegt gelb, ja.
Ja, okay, nee, sorry, war schon ein hartes Foul. Ich wollte es nur gerade, das klingt dann fast so wie, also weil wir haben ja gerade das von Cecilia besprochen, ne? Im Vergleich dazu war das nicht so hart. Aber klar, ja.
Ja, okay.
Schaller ist giftig, ja. Ja, und Franks hat ja vorher, ist ja schon blöd geflogen und so gegen Grigoritsch. Hat schon einstecken müssen.
Das ist richtig, ja. Und dann können wir eigentlich...
Freiburg wechselt dann in der 72.
Makengo für Grifo, Höhler für Grigoritsch. Makengo und Günther haben dann noch irgendwie so 10 bis 15 Sekunden auf dem Feld kommuniziert, weil Günther nicht so richtig verstanden hat, ob er jetzt Eli vorspielen soll oder Makengo. Wie hat es Freiburg denn gemacht taktisch?
Im Fernsehen konnte man es eigentlich schon ganz gut hören. Schon vor dem Wechsel ruft nämlich irgendwann Streich, ich glaube eher zu seinen Trainerkollegen als zu den Auswechselspielern, Jordi als Innenverteidiger. Und dann kam Makengo. Deswegen, genau, also dann haben sie wieder Dreierkette gespielt, ne? Makengo linker Innenverteidiger, Günther außen und was ist denn in der Mitte, Keitel? Hat Gulde dann rechts gespielt?
Gulde rechts gespielt, ja.
Ja, okay. Ah, ich war da eigentlich schon so ein bisschen pisst. Ich hab da gar nicht mehr so gut aufgepasst. Vielleicht musst du es auch nochmal genauer sagen. Naja, Eggestein musste halt häufiger rausrücken, ne? Das ist mir noch aufgefallen. Aber so klar habe ich es eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Nur die hintere Kette.
Ja, also es ist halt, eigentlich ist es erstmal gegen den Ball in 3-4-2 mit ganz am Anfang, also bevor Makengo reinkommt, war es witzig, weil man das da schon gemacht hat mit Günther linker Innenverteidiger und Schaller linker Wingback dann. Mhm. Und dann schiebt halt Makengo da rein, Günther wieder nach links und Schaller dann vorne neben Höhler. Was erstmal Sinn gemacht hat, also Wolfsburg hat es dann, finde ich, versucht. Arnold ist dann viel abgekippt mit Spielaufbau. Also man hat halt probiert, dass man da Überzahl schafft. De facto hat sich Freiburg da aber gar nicht locken lassen, sondern ist dann einfach eher in den Block geblieben und hat halt gesagt, okay, dann sollen Arnold, Lacroix und Bornau da halt aufbauen. Da tun sie uns nicht groß weh. Und Wolfsburg ist dann komischerweise auch nachdem die das ganze Spiel über Flügel überladen haben, haben sie das in Überzahl nicht mehr gemacht. Obwohl das ja da viel sinnvoller wäre, weil du ja, wenn du dann Breite schaffst, zwingst du den Block in Unterzahl zu verschieben und dann sind irgendwo Lücken und das haben sie halt wirklich fast gar nicht hinbekommen. Deswegen, man hätte es Freiburg wahrscheinlich schwerer machen können, aber ich finde, Freiburg hat es halt auch tatsächlich ganz gut gemacht. Also man ist eben kompakt geblieben, man ist rausgestochen, wenn man das Gefühl hat, okay, Wolfsburg dribbelt da jetzt in gefährliche Räume ab. Da war vor allen Dingen, Scholler war, finde ich, sehr präsent. Eggestein hast du gerade schon erwähnt, der ist häufiger rausgestochen. Ich dachte eigentlich sogar, dass es eher dann noch ein Höhlerspiel werden würde. Der war aber eher dann dafür da, dass er häufiger mit in die Tiefe gegangen ist, um damit abzusichern, wenn man da noch einen Mann mehr gebraucht hat. Also ich find für ein 10 gegen 11 Spiel war das voll ordentlich.
Voll,
also
okay. Das
ist richtig gut.
Ich habe jetzt auch, genau, auf Twitter wird auch oft gesagt, dass wenn man von einer guten Leistung spricht, dass man da aber die zweite Halbzeit ausnehmen muss, das würde ich überhaupt nicht so sagen. Also das war auch in Unterzahl wirklich ein ganz gutes Spiel insgesamt. Aber gut, da kommen wir vielleicht nochmal beim Fazit am Ende drauf. Es passiert ja auch erstmal nicht so viel. Und dann gibt's halt irgendwann diesen blöden Freistoß. Ich habe die Entstehung gar nicht mehr so genau im Kopf.
Wolfsburg kommt dann doch mal in den Halbraum vorm Strafraum mit Wimmer und ich habe Patrick Wimmer ein bisschen gefressen seit dem Petersen-Spiel letztes Jahr, weil der auch jemand ist, der Kontakt sehr leicht annimmt. Ich glaube, aber es ist ein Foul von Höfler, aber ich glaube, es ist ein sehr softer Foul-Call, was sich auch daran zeigt, dass, glaube ich, wenn es ein härteres, also wenn es nicht nur ein ganz, ganz leichter Kontakt wäre von Höfler, hätte Willenborg ihn wahrscheinlich runtergestellt, weil Höfler hatte dann auch schon gelb und hatte einen Foul nach der gelben. Und Wimmer geht so Richtung Strafraum, aber also meiner Meinung nach, also Wimmer zieht da auch sehr viel vom Freistoß, aber es ist aus Stadioneindruck. Also ich weiß, es ist andere Seite. Aber.
Ich hatte es nicht mehr genau im Kopf. Naja. Ja, aber Höfler schon immer ein Ritt auf der Rasierklinge, was der macht, wenn der gelb vorbelastet ist. Ja. Übrigens, eine 10. gelbe Karte, nur damit, also die es nicht ganz auf dem Schirm haben, ist gesperrt nächste Woche auch. Zildilia und Höfler. Naja.
Spaßig, ja.
Yeah.
So. Und leider ist der Freistoß halt toll.
Perfekt. Ja. Innenpfosten. Ich habe auch kurz gedacht, das diese Kameraeinstellung ist auch schon so, dann das Tor fällt und dann zeigen sie Atubolu, wie er die Mauer stellt. Ich höre ja ohne, ich höre ja nicht den Stadionsprecher, den Kommentator, aber ich hatte schon im Kopf, wie sie sich dann fragen, ob Atubolu die Mauer falsch gestellt hat oder sonst irgendwas. Und dann sieht man die Wiederholung, Mauer ist perfekt, Mauer springt hoch, dieser Freistoß ist einfach perfekt geschossen. Ja. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Ich weiß, ich meine, die müssen in Sekundenbruchteilen irgendwie überlegen, was zeigen sie und so, aber das hat mich eigentlich schon von der Bildgebung her wahnsinnig gestört, wie die es gemacht haben.
Ja. Vor allen Dingen, wenn du kurzfristig entscheiden musst, was zeigen wir, und du bist halt irgendwie neutral, dann zeig halt, wie geil dieses Tor ist. Also für mich war es halt nicht so, aber ja. Einfacher, besser kannst du ihn halt nicht schießen.
Das ist ja leider so. Ja. Innenpfosten genommen.
Ja, und dann, da war ich richtig geknickt, weil ich auch dachte, ja, jetzt kippt es halt in Richtung Wolfsburg. Und dann passiert die Minute drauf eigentlich das Perfekte für Freiburg. Die einzige Sache, die ich Willenburg im ganzen Spiel vorwerfe, ist, meiner Meinung nach muss das sofort sehen, dass Höhler gefault wird, weil der Ball kann gar, dass auch alle Freiburger Eggestein und Günther zeigen auf den Ball, wo er hinspringt, weil der kann nur in die Richtung fliegen, wenn Höhler zuerst am Ball ist. Ich habe jetzt aber da auch noch keine Wiederholung von gesehen, aber von Stadioneindruck her klare Elfmeter.
Ja, schon, ja. Also ist es auch, ist ein bisschen doof, weil ich meine, die prallen schon eher aufeinander und Höhler hat ja auch keine Ballkontrolle. Also der kommt ja auch niemals an diesen Ball, wenn Castells wegbleibt. Und ich weiß gar nicht, ob man das dann irgendwie noch so drehen kann, dass es dann kein Elfmeter ist oder kein Foul, sondern einfach nur ein Zusammenprall, wenn es keine Ballkontrolle gibt, aber eigentlich nicht, ne? Sondern das zählt dann halt als Höhler ist in Ballbesitz und wird umgerannt. Dann halt Elfmeter. Oh, ich fand's so gut. Aber ich habe schon vorher das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob der reingeht. Einfach Grifo ist draußen und Höhler hat den letzten auch schon verschossen. Das ist gerade halt irgendwie ein bisschen doof. Ja.
Also mein Selbstbewusstsein im Stadion ging tatsächlich hoch, wo ich gesehen habe, dass Schollert den Ball sich nimmt, weil ich finde, er ist eigentlich der Spieler für die Situation. Also auch so vom ganzen Mindset her. Wir hatten gegen Hoffenheim dieses komische Spiel auch in Unterzahl, wo das dann schon wirkte, als wäre es gegen Freiburg gekippt und dann gewinnt man es dann mit einem Schadei-Siegtor und so. Und irgendwie war das für mich gemalt dafür. Und dann war ich aber schon, ich weiß gar nicht, ob es was damit zu tun hat. Und eigentlich bringt es auch nichts, eine große Diskussion draus zu machen, weil es jede Mannschaft macht. Aber ich war schon sehr genervt davon, wie viele Wolfsburger probiert haben, den Elfmeterpunkt zu bearbeiten. Und Gerhard hat es ja so deutlich gemacht, dass der Schiedsrichter danach den Rasen sogar nochmal platt getreten hat. Und dass Gerhard dafür halt nicht mal gelb bekommt, geht mir ultra auf den Sack. Weil sich Willenborg ja auch gedacht hat, okay, ich muss den Rasen hier richten. Also, ja.
Ja, da könnte man schon irgendeine Regel mal einführen, dass sich Leute vom Elfmeterpunkt fernzuhalten haben, wenn ein Elfmeter gepfiffen worden ist. Ja.
Gregoritsch macht das über. Ich habe gestern noch nach dem Spiel, ich vertrete den Punkt immer noch sehr offensiv. Wäre einer von beiden noch auf dem Feld gewesen, Gregoritsch oder Grifo, wäre der Ball reingegangen. Weil Grifo, weil er ihn halt verwandelt, weil er ja inzwischen eh ohne Anlauf schießt. Und Gregoritsch, weil er das bei jedem Elfmeter macht, sobald er gepfiffen ist, nimmt er den Ball und stellt sich auf den Punkt, damit diese Scheiße gar nicht erst passiert.
Ja, das ist schon gut eigentlich auch, ne?
Ja.
Oder man muss es halt dann doch so machen, wie damals im Spiel, im 4-3-Spiel gegen Köln, wo der Elfmeterpunkt nicht mehr sichtbar war und der Schiedsrichter die 11 Schritte laufen musste, dann weiß man vorher nämlich nicht, was man genau kaputt machen muss. Einfach mal Elfmeterpunkt weglassen.
Ja, stark.
Naja, es ging mit indirektem Freistoß weiter und nicht mit Abstoß. Habt ihr das noch mitbekommen?
Das habe ich mitbekommen, weil es für mich auch sofort Sinn gemacht hat, weil das ja letzte Woche, ich habe das Nürnberg-Spiel gesehen mit Can Usun, mit dem Doppelkontakt beim Strafstoß. Weil ich halt auch sofort dachte, weil Arnold läuft da rein wie ein Bekloppter. Also Arnold ist der dümmste Mensch der Welt bei diesem Elfmeter, weil der ist halt echt, bevor Schaller schießt, ist er irgendwie schon 2 Meter im Strafraum. Mhm. Und ohne den Doppelkontakt wird er nämlich auch dann wiederholt, weil da ist man diese Saison sehr konsequent bei solchen Sachen.
Ah ja, echt?
Mit dem VAR, ja. Aber dadurch, dass der Doppelkontakt ein Regelverstoß ist, ist dann das Reinlaufen geht sozusagen nach. weil es gar keinen regulären Elfmeter gab, den er hätte behindern können beim Reinlaufen.
Deswegen, und dann hat man ja auch gesehen, wo Castries ausführt, also ich glaube.
Ja, stimmt, klar. Also, aber das nochmal, ne, er schießt sich selber an, das darf man beim Strafstoß nicht und deswegen gibt es indirekten Freistoß. Selbst wenn der Ball reingegangen wäre, hätte das nicht gezählt. Zum Glück ist das nicht passiert. Das hätte mich, glaube ich, noch mehr frustriert.
Vor allem Bogenlampe wäre der ins Tor reingeflogen, ja.
Genau. Ja, ja, hey, scheiße gelaufen. Stand ja halt noch 1-1, dachte ich auch, kann ich mit leben. Bei den anderen Ergebnissen irgendwie, why not?
Bei mir war es aber tatsächlich, also ich kann vielleicht noch kurz, also ich war bei dem Elfmeter nicht mal unbedingt so, okay, geil, kurz vor Schluss, wir holen uns jetzt den Sieg, sondern eher so, ey, geil, wir holen uns einen Puffer, um das Spiel nicht zu verlieren. Mhm. Weil ich bin schon bevor, also ich war dann auch sehr genervt, weil die Nachspielzeit wurde erst nach dem Wolfsburger Führungstreffer angezeigt und ich habe davor zu allen Leuten gesagt, ey, ich rechne hier mit 11 bis 12 Minuten, weil es gab halt echt super viele Verletzungsunterbrechungen, mhm, plus die rote Karte und so, plus dann der VAR-Einsatz beim Elfmeter. Und dann war ich nach dem 2-1 genervt, dass nur 8 Minuten waren, aber ich bin halt echt beim Elfmeter davon ausgegangen, okay, wir brauchen jetzt ein 2-1, damit wir danach die Viertelstunde noch überstehen.
Hm. Ja, ich fand aber eigentlich, Wolfsburg hat es gar nicht so gefährlich ausgespielt.
Nee.
Also ich war dann schon auch sehr, ich fand es schon ziemlich gut von Freiburg, auch in Unterzahl dann verteidigt und das, man hat ja selber Nadelstiche gesetzt irgendwie und ich hatte, also klar hatte Wolfsburg dann deutlich mehr Ballbesitz und war vorne und so, aber es, da gab es ganz andere Spiele, wo man sich auch bei 11 gegen 11 viel mehr hat erdrücken lassen von Gegnern. Und das Tor, das dann fällt.
Ja, mach mal direkt.
Ja, klar, freier Schuss und so, niemand in der Schussbahn, aber das, ich meine, Leute, die im Stadion sind, sehen ja immer, wie sich die Spieler aufwärmen und bei freien Schüssen von 18 Metern auch nicht jeder reingeht und der ballert das Ding von 25 ja, Metern da halt irgendwie so in den Giebel.
Ich fühle mich ein bisschen mitschuldig. Ich hab wirklich gerufen, lass ihn schießen. Ich will immer, wenn Innenverteidiger antribbeln, das ist jetzt schon zweimal schiefgegangen bei den Licht letzte Saison, beim Bayern auch. Das,
ja, da merkt man halt doch, das ist einfach eine große Qualität, ne? Lacroix.
Absolut, ja.
Ist halt eigentlich ein geiler Innenverteidiger.
Ja, aber ich finde, also es ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel Raum, aber ich glaube, das ist halt einfach ein Tor, das du, mit dem du in Unterzahl einfach leben musst, weil du im Zweifel, wenn der Innenverteidiger so weit antribbelt, wenn er nicht wirklich die Möglichkeit hat, bis in den 16er durchzustoßen, wirst du dich immer dafür entscheiden, dann nicht rauszurücken und nochmal einen Raum dahinter aufzugeben. Es ist eher in der Entstehung, man verliert auf der eigenen defensiven rechten Seite ein bisschen leicht den Zweikampf und dadurch geht der Ball dann erst ins Zentrum. Da muss man es, wenn dann, verhindern. Ich finde, den Lacroix-Abschluss kannst du nicht.
Nee.
Da lebst du halt mit.
Ja, das ist. Es ist zweite Halbzeit. Freiburg spielt wie lange in Unterzahl? Also 63. war das, ne?
Ja, mit Nachspielzeit.
Also 35 Minuten. 35 Minuten. Wolfsburg schießt 5-mal Richtung Tor, 3-mal aufs Tor und schießt 2 solche Traumtore. Das ist so, was willst du da machen? Also
vielleicht ganz kurz als Verstärkung deines Punktes. Der Kicker-Ticker markiert immer die gute Chancen fett.
Mhm.
Und nach der roten Karte von Sevilla gibt es 3 fett markierte Szenen. Die beiden Wolfsburger Tore und den Freiburger Elfmeter.
Genau.
That's it.
Ja. Ja. Und aus dem Elfmeter müssten eigentlich mehr Tore fallen als aus den beiden Schüssen, die da
zusammen, ja. Richtig.
Ja, das ist halt scheiße gelaufen. Deswegen war ich dann am Ende halt doch auch recht frustriert.
Same.
Weil da echt einiges zusammengekommen ist. Also, dass man da diese blöde rote Karte bekommt und dann aber halt auch noch so Traumgegentore kassiert und diesen Elfmeter verschießt und eigentlich dann denkt man halt auch noch mal mehr an die vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit, an diese schlecht ausgespielten Konter in der zweiten Halbzeit. Ja, das Spiel, ich meine, Fußball.
Badischen könnte man sagen, das war ganz schön viel Mähle für Wolfsburg.
Ja, das war Mähle. Die hatte Mähle.
Hast du den Joachim Mähle-Wortwitz jetzt verpasst?
Ja, ja. Nee, hab ich schon. Hab ich schon gecheckt, ja.
Ja, okay. Ich dachte, es kam gar keine Reaktion.
Ach so. Ja. Sorry.
Nee, alles gut.
Nee, war gut. Ja. Ja, oder habe ich eigentlich jetzt...
Nö, Freiburg bringt noch Weißhaupt und Muslia für Eggestein und Günther. Also für Günther und Eggestein eigentlich. Aber es passiert nicht mehr sonderlich viel in der Nachspielzeit. Ja. Es gibt noch ein hartes Foul von Höhler gegen Swanberg, wo ich mir auch dachte, der war auch wieder relativ hart. Gibt dann die sechste Gelbe für ihn. Der kann auf keinen Fall sich mehr eine Sperre einsammeln.
Ja, keine Gelbsperre. Ja.
Genau.
Hast du noch einzelne Spieler oder möchtest du direkt einen Spieler spielen?
Ich freue mich, dass Weißhaupt zurückgekommen ist. Das ist gut, ne?
Ja, ja, absolut.
Boah, aber nö, ich habe eigentlich... Makengo noch. Ganz kurz, weil ich meine, der kommt rein und dann gibt's diese zwei Tore, aber er hat vorher ein, zwei ganz gute Szenen, finde ich auch. Der ist einfach...
Sah sehr gut aus gegen Baku.
Ja, schnell... kann seinen Körper einsetzen. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass man den leicht wegdrücken kann oder so, aber das ist nicht so. Also auch wenn der sehr, sehr schlaksig aussieht, ist der nicht schwach. Gut. Gutes Spiel gemacht.
Ich habe einen Spieler, über den ich noch sprechen möchte, der wird aber auch mein Spieler des Spiels, deswegen mache ich das jetzt einfach gerade zusammen, wenn es okay ist. Ich fand das dritte nach Lens und Gladbach richtig gute Keitel-Spiel als zentraler Innenverteidiger, der diesmal sehr klug Räume besetzt hat bei Wolfsburger Umschaltsituationen, da in einigen Sachen dann tief abgefangen hat, so ein bisschen Kevin Schlotterbeck-Style. Dazu den wunderschönen Pass vom 1-0. Gestern dachte ich mir wieder, okay, das kann vielleicht langfristig was werden. Wird ja auch spannend, weil die zentrale Innenverteidigerposition vielleicht auch die ist, in der er sich in Stuttgart reinspielen kann, weil gegen Karasor dürfte er schwer haben. Genau, deswegen Keitel mein Spielerspieß.
Interessant. So gut habe ich ihn auch nicht gesehen. Aber das stimmt schon. Er sieht halt ganz gut aus, wenn er nicht so in ganz direkte Duelle irgendwie kommt, sondern das Spiel vor sich hat. Und auch dann so lang, dann kommen so lange Bälle und der Wolfsburger Spieler steht einfach nur da und versucht den dann anzunehmen oder sonst irgendwas. Dann kommt er von hinten angerauscht in einer besseren Position und hat ein sehr gutes Gefühl, wann macht er das, wann macht er das nicht und so. Und wenn er Platz hat, kann er halt auch sehr, sehr gute Bälle spielen. Ich frage mich trotzdem, ob das richtig reicht in einem Team, das gut drauf ist, ob Keitel sich da durchsetzen wird. Da bin ich noch sehr, sehr gespannt. Kann immer passieren. Ne? Kann auch passieren, dass er einfach nochmal einen großen Schritt macht oder dass Hoeneß halt irgendwie sehr, sehr viel aus ihm rausholt. Aber ich bin weiter skeptisch. Verstehe es aber, ja. Beim Spieler des Spiels gehe ich einfach mit Doan.
Kann ich verstehen, ne?
Kann sein, dass ich den jetzt irgendwie auch 3-4 Mal hintereinander genommen habe, aber das ist schon einfach krass gerade, was der spielt. Und ich hoffe nicht, dass er geht. Das ist so ein cooler Spieler.
Yes. Machen wir das Spiel zu. Das war, ich finde es gut besprochen, aber irgendwie frustrierend, das nochmal eine Stunde besprochen zu haben. Ja. Zu den Leihspielern. Kevin Schlotterbeck. Freitagabend, da werden wir gleich vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, wenn wir über die Freiburger Konkurrenten sprechen. Mit Bochum 3-2 gegen Hoffenheim gewonnen. Das Spiel habe ich fast komplett gesehen. Ich fand Kevin Schlotterbeck, hatte eine sehr wackelige Defensivszene, aber allgemein fand ich ihn wieder sehr gut. Hab mir Freitagabend auch wieder ein bisschen gedacht, boah, eigentlich hätte ich den schon sehr gerne nächstes Jahr in Freiburg, gerade wenn es mit Ginter und Dean hat, vielleicht zum Saisonstart nicht direkt. Vielleicht verkauft man ihn einfach nicht, sondern geht mit ihm in die Saison. Weil es wird eh... Da werden wir an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, wir sind aktuell in einer Situation, wo man zwischen ein und drei Innenverteidiger-Neuzugänge alle argumentieren könnte. Mal schauen.
Er hätte jetzt halt auch wahnsinnig geholfen.
Ja, richtig.
In der Situation. Das wäre jetzt natürlich, würden jeder Kevin Schlotterbeck mit Kusshand nehmen, würde ich sagen.
Genau. Robert Wagners Vierter haben heute sehr wild mit 4-3 beim SVW in Wiesbaden gewonnen. Er hat nicht gespielt, weil er angeschlagen war, war nicht im Kader. Ebenso wie Kimberly Seckwem bei Paderborn weiterhin. Hugo Sique hat während unserer Aufnahme gespielt mit Cercle Brügge gegen RSC Anderlecht. Die haben 1-1 gespielt. Er hat bis zur 90. gespielt, wurde dann ausgewechselt. Gute Statistiken, mehr kann ich nicht zu sagen, aber auch da freue ich mich auf die Rückkehr und bin sehr gespannt, wie es unter Schuster aussieht. Aber ich glaube, da sagen wir auch jede Woche das Gleiche. Werden wir nochmal länger drüber sprechen, wenn es dann tatsächlich um ein Saisonfazit geht. Die anderen Teams, die Frauen hatten spielfrei, spielen nächstes Wochenende zu Hause gegen SGS Essen, Schönebeck. Die Amas, also die U23, hat auch gespielt, während wir aufgenommen haben. Und relativ bitter mit 2-1 gegen die SSV Ulm, gegen Tabellenführer verloren.
bitter auch deshalb, weil das 2-1-Siegtor nach einem Handspiel des Torschützen gefallen ist, nach dem, was man im Ticker liest. Was aber beim bereits abgestiegenen Team natürlich deutlich wichtiger ist, ist, dass Max Rosenfelder sein Comeback gefeiert hat in der 68. Minute. Für Fallmann gekommen als Rechtsverteidiger. Vielleicht spielt er ja nächste Woche bei den Profis. Eine Lücke wäre da.
Ja, stimmt, ja. Ah ja, Rosenfelder immer gut. Würde ich auch gern sehen. Gegen Köln? Ja, naja.
Genau. Die U19 hat heute in Pforzheim gespielt, da habe ich noch kein Ergebnis. Das reichen wir nach in der nächsten Folge. Aber auch da geht es ja eigentlich nur noch ums Pokalfinale in der diesjährigen Saison. Wollen wir noch ein bisschen über die Bundesliga sprechen?
Ja, ich habe halt
Mainz führt gerade parallel 1-0 gegen Köln. Also Mainz, Köln und Darmstadt-Heidenheim werden wir jetzt nicht als Ergebnis drin haben, weil wir eben Sonntagnachmittag aufnehmen.
Ja, aber ich denke eigentlich auch, das 1-0 ist noch relativ niedrig. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mainz das 3-0, 4-0 gewinnt, tatsächlich.
Das ist schlecht gealtert, wenn Köln jetzt noch drehen sollte, ne?
Aber genau, kann natürlich immer passieren, wäre auch spannend. Obwohl, ich weiß nicht, wie es für Freiburg, ich muss eigentlich kurz mal auf die Tabelle gucken. Also aktuell hätte Köln 22 Punkte und Bochum eben 30 Punkte. Das bedeutet, es wären dann 8 Punkte. Und das bedeutet, wenn die dann nächstes Spiel nicht gegen Freiburg gewinnen sollten, wären sie abgestiegen. Das finde ich ja echt ein bisschen traurig, dass das klar ist, also dass ja, Köln bei Freiburg absteigen, oder nee, also gegen Freiburg absteigen wird. Ja, aber das ist leider so.
Ja, sonst ist das Spannende eigentlich, also wir haben es ja jetzt ein paar Mal angesprochen, Parallelergebnisse, Augsburg verliert 3-0 gegen Bremen, das kam ein bisschen aus dem Nichts, um ehrlich zu sein. Und Augsburg spielt jetzt vor allen Dingen, wollen wir vielleicht kurz einmal die Konkurrenten noch kurz ansprechen. Mhm. Also Augsburg spielt jetzt die letzten 3 Spieltage in Dortmund, gegen Stuttgart und in Leverkusen. Da müsste sehr krass viel zusammengekommen, dass sie noch an Freiburg vorbeiziehen.
Boah, ey, voll gut.
Aber Bremen kommt halt von unten, ne?
Ja.
Die spielen jetzt zu Hause gegen Gladbach, dann in Leipzig und zu Hause gegen Bochum, aber 2 eher leichtere Heimspiele zumindest.
Ja, und also ich meine, man kann es auch nicht ausschließen. Heidenheim spielt jetzt gegen Darmstadt und nächste Woche zu Hause gegen Mainz. Und am letzten Spieltag geht es halt gegen Freiburg und so wie Freiburg aktuell drauf
am ist viele gesperrt. Und dann aber zu Hause noch Köln, genau. Also Heidenheim hat echt ein relativ leichtes Programm.
Es ist echt nicht so unwahrscheinlich, dass Heidenheim am Ende vor Freiburg stehen wird. Dann explodiert natürlich die Bubbele auf Twitter und ja, aber dann ist es halt so. Also mit dem, was da jetzt irgendwie passiert ist in dieser Saison, gibt es halt Teams, die besser sind.
Ich glaube halt tatsächlich die Position, was man dann, man ist jetzt ein bisschen negativ, wie die letzten Wochen gelaufen sind, aber so ein Sieg in Köln würde wahrscheinlich sehr viel ändern, weil also wenn man sich dann jetzt noch Hoffenheim als letzten Konkurrenten noch mit reinnimmt, die spielen zu Hause gegen Leipzig, dann in Darmstadt, okay, aber die wollen sich wahrscheinlich auch im letzten Bundesliga-Heimspiel noch ein bisschen verabschieden und Hoffenheim hat sich halt in Bochum krass den Schneid abkaufen lassen und spielt dann am letzten Spieltag zu Hause gegen die Bayern. Es ist halt die Frage, um was es da noch geht für Bayern, aber die haben auch kein so leichtes Programm. Man hat es halt immer noch in der Hand, ne?
Also klar. Ist das, ja. Ja, und ich, also Union schießt keine Tore. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, selber ein Tor zu schießen, aber da ist halt ein Unentschieden drin. Gegen Köln ist auf jeden Fall ein Sieg drin und dann wären das 4 Punkte, mit denen man rechnen kann. Irgendwie denke ich halt, dass sie gegen Heidenheim verlieren, weil es ein zu intensives Spiel ist und das kriegen sie vielleicht nicht hin. Mit 4 Punkten bei 44, genau, Augsburg, dass Augsburg 5 holt, ist unwahrscheinlich. Hoffenheim weiß man auch nicht. Und klar, dann müsste Bremen halt auch, müssten dann auch schon 8 und Heidenheim auch 8 holen aus den letzten 3 Spielen. Da ist der Heidenheimer Sieg gegen Darmstadt jetzt heute Abend schon eingerechnet. Ja, schon. Also, es wird knapp. Wird einfach knapp.
Hast du noch was anderes? Möchtest du noch über den Leverkusener Unbesiegbar-Fluch sprechen? Oder nicht Fluch?
Ich habe es nicht gesehen. Aber klar, das ist natürlich lustig. Ich freue mich, dass Stuttgart das nicht auch noch geschafft hat, diese Saison. Geht mir eh als auf die Nerven da. Und dann, ja, können sich damit nicht brüsten.
Bayern gewinnt gegen Frankfurt, Leipzig und Dortmund. Ist eigentlich alles relativ egal, wenn Deutschland tatsächlich den 5. internationalen Platz sich sichert über die Champions League.
Da wird jetzt die nächste Woche spannend, aber sonst ist es jetzt dann endgültig eine Liga, in der es für viele Vereine um gar nicht mehr so viel geht.
Voll langweilig. Außer halt Relegation.
Relegation und Europa. Ja. Also, weil es halt so viele Europaplätze gibt, ja. Ja. Wollen wir stattdessen nach Köln vorausblicken?
Ja.
Du hast es gesagt, Kübler kommt zurück nach Sperre, Sedilia und Höfler beide gesperrt. Und wahrscheinlich ist das Spannendste, mit dem man anfangen muss, bevor man über Köln so genau redet. Wie wird Freiburg denn spielen defensiv?
Genau, es gibt halt das Problem, man hat es jetzt schon für diese Dreierkette entschieden, durchgehend, dass man Keitel in der Mitte hat und Gulde auf links und Kübler oder jetzt halt einmal Sildilia auf rechts. Und ich glaube, das ergibt ja auch Sinn irgendwie, ne, weil man einfach einiges ersetzen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Lienhardt doch irgendwie fit wird. Nee, weil du schüttelst den Kopf, ist ganz sicher nicht, ja?
Ganz sicher nicht.
Okay. Dann glaube ich, dass man diese Dreierkette beibehalten wird. Jetzt hat man aber das Problem, dass Höfler gesperrt ist und vorne kein Sechser ist. Röhl ist verletzt.
Genau.
Keitel ist in der Innenverteidigung. Und deswegen bin ich mir eigentlich auch sehr, sehr sicher, dass Höhler spielen wird. Als zweiter Sechser neben Eggestein.
Glaubst du?
Hat er schon gemacht. Eine Dreierkette ist dahinter. Kann es gegen den Ball halbwegs machen. Und vorne kann man ihn ja also ersetzen. Ich wüsste nicht, wer sonst.
Also die eine offensichtliche andere Möglichkeit wäre, man spielt Keitel einfach trotzdem auf der Sechs, spielt Gulde zentralen Innenverteidiger und entweder Makengo links oder Salah links. Glaube ich aber auch nicht. Deswegen wäre meine andere Variante außer Höhler noch Musiala tatsächlich.
Stimmt.
Der kam jetzt zwei oder dreimal als Achter rein, der kam aber jedes Mal, glaube ich, in Rückstand als Achter rein.
Mhm.
Deswegen keine Ahnung, ob man das von Anfang an macht. Aber wenn dann vielleicht in Köln die wirklich, wenn sie Dominanz ausstrahlen, dann wenn dann nur über den Flügel und eigentlich nie übers Zentrum.
Mhm.
Dann könnte man es da vielleicht eher machen, aber es ist schon sehr riskant. Also Musli oder Philipp könnte man sich beides vorstellen.
Stimmt. Ja, ja. Ja, ich habe halt gedacht, Musli habe ich jetzt gar nicht so gedacht, dass man den von vorne bringt, aber ich meine, irgendwas muss man halt machen. Also
ich meine, klar, man kann auch einfach ein 3-5-2 spielen mit Eggestein 6 und dann Höhler und Musli oder Höhler und Grifo als Achter.
Das, genau, ja. Irgendwie sowas, ja. Ja, oder wenn man Höhler halt auch einfach als, also ich fände es nicht so abgefahren, wenn er einfach neben Eggestein spielt.
Mhm. Nee, absolut.
Das ist, ja. Meistens spielt man ja auch nicht so viel über diesen Raum.
Ja.
Und Höhler wird es halt wahrscheinlich, ich meine, Höhler wird dann ja sozusagen die Eggestein-Position übernehmen, was ein bisschen komisch wäre, weil, ja, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da halt so ein Balancegefühl hat, dass Eggestein ja schon sehr gut hat. Wann geht er mit vor und wann sichert er hinten mit ab? Das wäre nicht so das Typische für Höhler, dass man das machen muss. Aber, ja. Ich meine, wenn man das machen würde, dann hätte man halt trotzdem so die üblichen Verdächtigen auf dem Feld gewissermaßen. Und mit Muslia wäre halt jetzt einfach jemand Neues dazu. Vielleicht gehen, also ist ja auch die Frage, wie die Trainingswoche ist. Ja. Jetzt eine Sache habe ich eigentlich noch gar nicht gesagt. Sind wir fertig mit der Freiburger Aufstellung?
Ja, ja, klar.
Oder wolltest du dazu noch was sagen?
Nee, passt. Nee.
Okay, das Spiel ist ja erst 18:30, ne?
Bochum spielt aber am Tag danach.
Ah, Bochum spielt am Tag danach. Nee, doch.
Doch, die spielen Sonntag, ja. 15:30.
Ja. Ah, okay. Also Köln kann noch nicht abgestiegen sein vorher. Ja, gut. Okay, dann passt.
Was erwartest du denn von Köln? Ich hab echt in der Rückrunde vermieden, Köln-Spiele zu gucken. Aber du musstest ja zumindest letzte Woche für den Rasenfunk.
Genau, jetzt muss ich kurz überlegen, gegen wen hat denn Köln gespielt? Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel gesehen habe. Ich gucke dann ja doch nicht alle Spiele an. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen blöd hier im Kopf gerade.
Ah, die haben gegen Darmstadt verloren letzte Woche. Das war das Ding.
Ah,
die,
ja, aber
die Hoffnungslosigkeit-Niederlage dann, genau.
Ja, ich war ja am 30. da. Und da hat Köln gespielt gegen...
Gegen die Bayern, ja, nicht vergleichbar.
Ah, ja. Nee, das war gegen Darmstadt. Aber das habe ich nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, das hat Steffen Rommel gesehen. Ach, Mann, Köln, ich weiß nicht. Ja, die sind halt nicht so gut. Alidou macht halt manchmal irgendwie was, aber ist da dann nicht besonders gut. Es könnte schon sein, dass dass es halt einfach reicht für Freiburg jetzt auch mit den ganzen Problemen, die die haben, dass sie einfach noch ein bisschen besser sind als Köln. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass, wenn die halt mal ein Tor hinten liegen, dass sie dann echt auch ein bisschen zusammenklappen.
Ja, ist so ein krasses Spiel, gell? Also Spiele, wo Teams absteigen können, also manchmal setzen die eine Energie frei bei dem Team, das dann nochmal alles aufbauen möchte, aber meistens, also aus meinem selektiven fußballerischen Gedächtnis, eher bei Teams, bei denen es tatsächlich halt noch dann eine realistische Chance gibt, sich danach zu retten. Und Köln ist halt, die können halt nächste Woche absteigen und selbst wenn sie gegen Freiburg gewinnen, werden sie absteigen. Also ja. Das ist schon nochmal, das ist eher dieses, der Sargnagel sozusagen, und ich glaube, der ist schwieriger für eine Mannschaft. Also wenn, ich glaube auch, wenn Freiburg 1-0 führt, dann könnte das so ein Spiel sein, wo es dahin geht und wo dann auch das Stadion unruhig wird. Köln ist sowieso da ein bisschen, wir erinnern uns an vergangene Abstiege, da ist es dann nicht immer so friedlich abgelaufen in Köln. Es könnte potenziell auch dann Samstag 18:30 und so, das könnte ein komisches Spiel werden auf jeden Fall.
Ja. Also auch wenn ich jetzt die letzten Heimspiele an, ich habe gerade nochmal die Spiele von Köln offen, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich meine, sie gewinnen halt nie, aber sie haben das Spiel gegen Frankfurt gewonnen am 20. und dann unentschieden gegen Hoffenheim, 0-1 gegen Bremen, 1-1 gegen Stuttgart, 0-2 gegen Leverkusen, 3-3 gegen Gladbach. Dann der eine große Ausrutscher, 1-5 gegen Leipzig, dann unentschieden gegen Augsburg, gewonnen gegen Bochum, auch wenn das knapp war. 0-2 gegen Bayern, 0-2 gegen Darmstadt. Klar, Darmstadt ist halt scheiße gelaufen. Ansonsten kämpfen die sich schon in diese Spiele rein. Also ich will auch auf keinen Fall sagen, dass es irgendwie ein Selbstläufer wird oder so. Aber meistens schießen sie halt keine Tore und kassieren 1 oder 2. Und ja, kann mir vorstellen, dass es emotional wird.
Hast du mir einen Tipp?
Ja, ich glaube 2-0 für Freiburg.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Wäre auch mein Gefühl, mit dem ich mitgehen würde.
Ja.
Ja, es tut mir auch leid für Köln, wenn sie gegen uns absteigen sollten, aber für nächsten Samstag muss ich dann drauf gucken, dass es, wenn Freiburg nächsten Samstag nicht gewinnt, dann ist, glaube ich, meine Hoffnung weg für international.
Genau. Ja. Dann werden die auch, glaube ich, einfach Elfter, oder? Oder so.
Ja, 9. oder 10. vielleicht doch, aber ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass dann wirklich sogar Heidenheim und Bremen noch vorbeiziehen.
Ja. Möglich wäre es. Ne? Ja. Mal schauen, aber wir wollen jetzt positiv rausgehen. Ja. Wir gewinnen nächsten Samstag 2-0. Ihr habt es hier zuerst gehört, ne?
Ja. Ich gucke mir jetzt auch die zweite Halbzeit hier schön Mainz gegen Köln an. Gehe auf meinen Hometrainer währenddessen und fahre den Alkohol aus meinem Körper. Genau.
Sehr gut.
Das machst du.
Wir kochen jetzt was zu Abendessen und dann einen schönen Sonntagabend.
Mal schauen. Wunderbar, genau. Merkt euch das. Macht noch andere Dinge außer schlechte Freiburg-Spiele gucken oder frustrierende Freiburg-Spiele gucken. Macht euch dann ein schönes Wochenende. Obwohl, ich habe jetzt gesagt, ich schaue Fußball, das ist eigentlich Quatsch, ne?
Ja. Mainz gegen Köln.
Mainz gegen Köln, naja. Okay.
Also dann euch allen eine schöne Woche. Wir hören uns nach dem Köln-Spiel.
Ja.
Dir einen schönen Abend. Mach's gut.
Dir auch. Ciao, ciao.
Ciao.